ganz, den ganzen Monat September, das Gott mir gegeben hat, lebe in Harmonie mit Gott. So viele Menschen sind zerrissen. Seele ist zerrissen, Geist ist zerrissen, der Körper ist zerrissen, die Nerven sind kaputt und so weiter. Wir brauchen den Frieden Gottes und der Friede Gottes möge unser Herzen regieren und auch heute wirklich kontrollieren. Mein Thema ist, wie funktioniert der Glaube? Glaube ist ein Kunststück. Glaube ist nicht jedermanns Ding, steht da mal in der Bibel sogar. Und Glaube ist sogar eine Frucht des Geistes und Glaube ist eine Gabe des Geistes. Glaube ist etwas Großartiges und wir wollen uns mit diesem Thema hier heute Abend beschäftigen. Wie funktioniert der Glaube? Ich lade dich ganz herzlich ein für morgen. Morgen habe ich ein großes Thema, das ich sogar teilen musste, dieses Thema. Am Mittwoch mache ich dann weiter. Das ist die Liebe. Die Liebe ist das Größte unter allen Gaben. Glaube hört auf, Hoffnung hört auf, Zeichen und Wunder hören auf, Zungensprache hört auf, alles hört auf. Das Einzige, was bleibt, ist die Liebe. Die Liebe und das ist eine andere Liebe als nur Schmusen und Sex und so weiter. Oder menschliche Liebe ist es diese Liebe insgesamt, dieses Paket. Gott ist Liebe. Gott ist Licht. Gott ist nicht die Liebe, er ist Liebe. Komplett. Er ist also die Liebe selbst. Und morgen wird das Thema sein, die Macht der Liebe. Wenn du einen Menschen liebst, der Mensch, den kannst du verändern. Wenn du einen nicht magst, nicht ausstehen kannst, den kannst du auch nicht verändern. Und das Gleiche gilt Gott gegenüber. Wenn wir Gott lieben und Gott, wir diese Liebe Gottes spüren, dass ich von Gott ein Geliebter bin, ein Liebling Gottes, dann werde ich verändern. Ich werde alles aus Liebe tun. Ich bete aus Liebe, ich gehe in Gottesdienst aus Liebe, ich opfere aus Liebe, ich arbeite aus Liebe, ich diene aus Liebe, alles aus Liebe. Alles andere kannst du sparen. Was nicht aus Liebe und aus Glauben geschieht, ist für die Katz. Entschuldigung, aber so ist es. Dann am Mittwoch werde ich darüber sprechen, wie funktioniert die Liebe. Wir sprechen heute, wie funktioniert der Glaube. Und am Mittwoch dann, wie funktioniert die Liebe. Am Freitag wird das Thema sein, die Hoffnung, die uns Kraft gibt. Und am Samstag, kommenden Samstag, werden wir das Thema haben, lebe in Frieden Gottes. Ich möchte noch eine andere Vorabkündigung noch weitergeben. Die Veranstaltungen mit Billy Smith fallen aus, aber ihr dürft dann weiterkommen in den Gottesdienst am Freitag. Also Donnerstag wird keine Veranstaltung sein und Sonntag und Montag auch nicht, aber Freitag werden wir ein Thema haben über Heilung. Ich werde auch über Heilung predigen und Jesus ist hier. Ob Billy da ist, ob Matthäus da ist oder was weiß ich, wie die Leute alle heißen mögen, Jesus ist da. Und wenn Jesus da ist, ist Heilung da, ist Befreiung da, ist Erlösung da. So, die Themen werden sein, also Heilung, an diesen Tagen, also den 1. Oktober, dann Heilung und bleibende Gesundheit und verstehe die Botschaft Jesu, was Jesus wirklich wollte. Er wollte uns befreien von den Werken Satans. Weißt du, und Krankheit ist ein Werk Satans. Der Teufel versucht, unsere Gedanken durcheinander zu bringen und zu verwirren, zu verunsichern, in Zweifel zu bringen, in Disharmonie. Und da haben wir das Paket schon da. So, lebe in Harmonie mit Gott. Lebe so, wie Gott es will, dass du gelebt hast und dass du auch nicht zu bereuen hast, dass du sagst, hätte ich noch das anders gemacht. Nein, lebe so, dass du nichts zu beweinen hast, dass du nichts zu beklagen hast. Lebe ein erfülltes Leben, ein Leben in Harmonie mit Gott, dann wirst du der glücklichste Mensch hier auf Erden sein, in Harmonie mit Gott leben. Lebe so, wie du es vor Gott verantworten kannst. Lebe nach dem Ideal Gottes für dein Leben. Jeder Mensch ist anders zugeschnitten. Der eine, dass er vorne steht und predigt, der andere, dass er betet, der andere, dass er missioniert, der andere, dass er dient, der andere, dass er Kranke heilt und Kranke versorgt. Weißt du, diese Krankenheilung, das ist nicht nur, indem man Zeichen und Wunder wirkt, sondern wenn ich denke an Mutter Teresa in Kalkutta, ich war so erstaunt, weißt du, das würde von uns einer kaum tun. Und wir, die Geschwister, die mit mir dabei waren in Kalkutta, die haben mal so... So, aber jetzt bin ich wieder da. Guten Tag. Eine kleine Störung, aber es war kein Gewitter. Das war irgendetwas wahrscheinlich, ja, das es gestört hat. Als wir dann in Kalkutta waren, da sind ein paar Geschwister so mit den
Diakonissen oder den Nonnen mitgegangen. Kamen sie zurück, die waren bleich. Die haben gesagt, was die Schwestern machen, die putzen den Hintern ab, die kotzen die Kranken und die spucken und so weiter. Und die lassen sich sogar anspucken und so weiter, was die für eine Liebe haben müssen. Denn ohne Liebe kannst du nicht diesen Dienst tun, was die Leute dort in Kalkutta, in dieser Dying, in der Sterbeklinik gemacht haben. So. Lebe richtig, dass dein Leben so gestaltet ist, dass dein Leben so gebraucht ist, wie Gott es will. Lebe so, dass du dich, wenn du stirbst, wenn du vor Gott stehst, dich gar nicht schämen musst. Denn wir werden eines Tages vor dem lebendigen Gott stehen. Und zwar nicht nur vor dem lebendigen Gott, sondern vor dem gesamten Universum. Alle Engel werden uns angucken und alle Dämonen werden uns anstarren und alle Menschen, die je gelebt haben, aus allen Jahrhunderten, Jahrtausenden oder Jahrmillionen, die werden gucken und sagen, das war einer, der da am Leopoldplatz mal gepredigt hat. Die ganze Welt, das gesamte Universum wird uns beobachten. Lebe so, dass du nichts zu bereuen hast, dass du dich nicht schämen musst, dass du nicht nackt bist vor Gott. Denn in der Bibel heißt es, kauf Augensalbe, kauf Kleider bei mir und so weiter. Und ja, dass du nicht zu Schanden wirst. Wir machen uns Gedanken über den Glauben hier heute. Und was ist der Glaube, wie funktioniert es? Und ich habe ein Wort, das mir so groß ist, bevor ich einsteige in das Thema, das Wort von Hudson Taylor, diesem China-Inland-Missionar. Wir brauchen nicht einen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Du brauchst nicht großen Glauben, ich muss trainieren, ich muss üben, ich muss was tun, dass ich richtig glauben kann. Nein, glaub an einen großen Gott. Und deshalb ist Anbetung der Schlüssel auch. Zum Glauben. Wenn du Gott lobst und preist, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, wenn ich die Meere sehe, die Berge sehe, die Sterne sehe und all das, die Wunder, die du getan hast, die Welt hast du so wunderbar geschaffen. Wie wunderbar, wie groß bist du. Verstehst du? Hier bekommen wir Glauben. Fang an, Gott anzubeten. Geh in den Wald. Verstehst du? Oder guck die Ameise an. Oder schau die Zugvögel an. Was Gott alles so gemacht hat, wie stark und mächtig er ist, wie weise er ist. Da kommen unsere Computer gar nicht mehr mit. So, wir brauchen nicht einen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen, starken, mächtigen, allgegenwärtigen, allwissenden Gott. Denn Glauben an einen großen Gott bekommen wir nur, wenn wir ihn betrachten. Du großer Gott. Oder großer Gott, wir loben dich. Dieses Lied, da steckt eine Botschaft drin. Fang an, diesen großen Gott zu loben, der schon allein dich so wunderbar gemacht hat. Jedes Menschlein, das geboren wird, ist so wunderbar gemacht, weise und so weiter. Du hast mich wunderbar zubereitet im Mutterleib. Auch das sind Wunder, die Gott getan hat. Also wenn du nichts zum Loben und zum Danken hast, schau dir deinen Finger an. Und schau, was da für Leben drin steckt, Energie und was für eine Technik und Methodik drin steckt. Das kannst du gar nicht dir vorstellen, wie viele Nerven hier zusammenlaufen in einer einzigen Zelle, wie viele Botschaften und Informationen. Wenn du die Größe Gottes siehst in der Natur, im Kosmos, da wirst du ganz klein. Je mehr du die Größe Gottes siehst, desto einfacher und schlichter und bescheidener und stiller wirst du. Nicht unser Glaube ist das Entscheidende, wenn wir jetzt über den Glauben sprechen, wie funktioniert der Glaube, sondern das Vertrauen, in dem wir setzen. Setze ich in diesem großen Gott mein Vertrauen, meine Hoffnung? Es ist nicht, was wir glauben oder was wir halten von Gott und Jesus und so weiter. Nein, was ist der für mich persönlich? Weißt du, kann ich mich ihm anvertrauen? Glauben wir wie Jesus oder glauben wir dem Teufel? Verstehst du, wem vertrauen wir unser Leben an? In wessen Hände lege ich meine Zukunft, meine Ewigkeit, meinen Alltag, meine Gegenwart, meine Vergangenheit? Es ist auch nicht wichtig, ob wir an Jesus oder an den Teufel glauben. Nein, vertrauen wir Jesus. Vertrauen wir ihm. Weißt du, das wäre so wichtig. Kann er dein Chauffeur sein? Würdest du mit ihm mitfahren bis ins irgendwo Ultimo? Weißt du, kannst du Gott vertrauen? Die Person ist wichtig, dem du und ich, dem wir unser Leben anvertrauen. Weißt du, würdest du einem Arzt, der gar keine Ahnung von Medizin hat, so ein dahergelaufener Hochstapler, würdest du ihm deine Gesundheit anvertrauen, dass er dich schnipselt, deine Lunge operiert? Du würdest sagen, nein, mit diesem Kerl will ich nicht zu tun haben, da sterbe ich lieber. Aber einem Experten, einem Fachmann würdest du sagen, ich lass mich in deine Arme fallen, Herr Doktor, Sie machen schon richtig. Der Arzt ist wichtig, dem du deine Gesundheit anvertraust. Die Medizin, die du schluckst, ist so wichtig, dass du dem Medikament vertraust. Wenn du an das Medikament nicht glaubst und nicht einnimmst und sagst, es ist wunderbar anzugucken, ich verstehe die Industrie, die das hergestellt hat und ich kenne den Wissenschaftler, der das produziert hat, weißt du, davon wirst du nicht gesund. Wir brauchen Vertrauen und dass wir darauf eingehen. Oder dein Geld, verstehst? Wir können nicht vom Monopoly-Geld leben. Wir brauchen schon echte, wahre Währung. Weißt du, dein Glaube und deine Hoffnung, ich setze meine Hoffnung auf mein Euro, obwohl das jetzt auch nicht richtig mit Gold gedeckt ist. Wem vertraust du dein Leben an? Eine Frage. Wenn es drunter und drüber geht, einem Kurfürsten, einem Hochstapler oder einem Spezialisten, dem Meister aller Meister, wem würdest du dein Leben anvertrauen? Denk drüber nach. Und das ist Glaube. Wie funktioniert der Glaube? Du musst also deinen Gott und deinen Herrn, deinen Schöpfer sehr gut kennen. Und dann kannst du sagen, ja, dir vertraue ich mein Leben an. Es fällt uns manchmal schwer, Gott zu verstehen, weil er so weit weg ist anscheinend. Aber er ist nicht weit, er ist näher als die Luft, die du atmest. Gott ist dir näher als die Luft, die du atmest. Aber das musst du lernen zu verstehen. Zu verstehen, wie funktioniert das? Manchmal haben wir mehr Zweifel als Glauben. Vor allem von der Erziehung her, von der Kirche. Oft wird ein Gott gepredigt, ein toter Gott. Hier in Berlin gibt es Pfarrer, die predigen von den Kanzeln, wir glauben nicht an die Auferstehung, wir glauben nicht an Wunder, wir glauben nicht an das und wir glauben nicht an das. Ich frage mich, an was glauben sie überhaupt? Warum predigen sie überhaupt? Warum steigen sie auf die Kanzeln? Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Gott ist ein lebendiger Gott. Aber den muss man kennenlernen. Um Gott zu vertrauen, muss man sich ihm anvertrauen. Um an ihn zu glauben, wir müssen ihn sehr gut kennen. Wir müssen wissen, er ist der beste Chauffeur meines Lebens. Wenn er das Lenkrad übernimmt, dann steuert er mich, dann bringt er mich ans Ziel. Wir müssen also den kennen, der uns führt. Er kennt den Weg. Nicht irgendwie, ja, der war auch mal irgendwann mal unterwegs. Du musst den Herrn kennen, als den, der deinen Weg kennt, der deinen Weg versteht, der ja mit dir geht. Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott, der uns kennt, der uns versteht. Glaube ist für mich nicht Wissen. Verstehst du? Ist mehr als Wissen. Ist mehr als Verstehen. Weißt du, Glaube ist nicht gleich Glaube. Wir müssen das einfach definieren heute ein wenig. Das ist etwas viel mehr. Echter Glaube ist Vertrauen in einer Person. Das ist echter Glaube. Ich vertraue einer Person. Ich vertraue Jesus Christus. Weißt du, Gott kannst du schwer vertrauen, weil du kennst Gott nicht. Gott ist eine Kraft, eine Energie, Gott ist Licht, Gott ist Liebe, Gott ist Leben. All das ist es, aber keiner von uns hat Gott je gesehen. Aber Jesus war hier. Jesus ist eine Person, eine Persönlichkeit gewesen. Und deshalb, wenn du mit dem Schöpfer übereinstimmst und mit dem Erlöser Jesus Christus und mit dem Heiligen Geist, der hier in dir wohnen möchte, dann hast du Harmonie. Und diese Harmonie ist es, was dein Glauben produziert. Wenn du im Hochgebirge bist, beim Bergsteigen, dann bist du an irgendjemand angeseilt und du musst den Mann kennen. Ich kann mich auf ihn verlassen. Der lässt mich nicht fallen. Wenn ich irgendwie in Schwierigkeiten bin, der hält, denn mein Partner steht zu mir. Verstehst du? Das ist wichtig, dass du deinen Partner kennst. Und der Partner ist in diesem Fall der Bergsteiger, der Bergführer. Du musst auf den dich verlassen, denn davon hängt dein Leben ab. Gedeih und Verderben. Und genau das ist Glaube. Du musst eine Person haben, nicht nur eine Idee, ein Ideal oder eine Vorstellung. Du musst deinen Bergführer sehr gut kennen. Du musst zuerst mal mit ihm ein paar Trockenübungen machen. Du musst ihn mal zuerst mal wissen, wie er ist, verstehst, wie zuverlässig er ist. Die Jünger vertrauten Jesus im Boot. Verstehst, Jesus schlief im Boot. Und sie haben Jesus vertraut. Sie wussten, wenn Stürme kommen, unser Meister kann uns helfen. Deshalb sind sie auch zu ihm gegangen. Meister, siehst nicht wie Verderben. Matthäus Kapitel 8, Vers 26. Da sagt Jesus, warum habt ihr so Angst? Ist euer Glaube so klein? Verstehst du? Sogar der Kleinglaube weckt Jesus. Meister, siehst nicht wie Verderben. Sie haben Jesus zugetraut und doch nicht genug zugetraut. Das sind wir Christen auch. Auch die evangelischen Christen. Nicht nur die katholischen und welche Christen auch immer. Weißt du, wir trauen Gott nicht alles zu. Das ist Mangel am Glauben. Wo ist denn euer Glaube? Warum habt ihr Angst? In Matthäus 15, Vers 28 eine andere Geschichte. Eine Frau kommt zu Jesus, deren Tochter von bösen Mächten gequält wird, fällt vor Jesus nieder, bittet Jesus und so weiter, dass Jesus sie befreien möge. Aber der Heiler natürlich schlägt diese Bitte ab, du bist ja eine Ausländerin, ich bin nur zu den Juden geschickt und so weiter. Oder hat viel zu tun gehabt in dem Fall. Aber diese Frau bleibt hartnäckig und darauf antwortete der Herr dieser Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du erwartet hast. Du siehst, in Jüngern sagt er, ihr habt Kleinglauben, und hier zu dieser Frau, die so hartnäckig ist, die eine Ausländerin ist, sagt er, du kriegst, was du willst. Dein Glaube ist so groß, Frau, auch wenn du von Gott und der Welt nicht viel verstehst und eine Ausländerin bist, dein Glaube ist groß. Und du bekommst das, was du erwartest. Verstehst? Im Gegensatz zu den Jüngern hat diese Frau also einen großen Glauben und der armen Jünger einen kleinen Glauben. Der Glaube der Frau öffnet die Türen zu den Wundern Gottes. Noch ein Beispiel, Markus Kapitel 9, Vers 23. Diesmal geht es um ein krankes Kind. Der Vater bringt den Jungen zu den Jüngern, die glauben, die Jünger können heilen. Kein einziger Jünger kann dich heilen. Kein Evangelist, kein Pastor, kein Heilungsprediger, niemand kann dich heilen. Ich kann nur Jesus richtig heilen. Alles andere ist nur spontane Besserungen. Das ist, was ich erlebt habe. Weißt du, es geht, sobald du in der Gegenwart eines begnadigten Menschen bist, dann fühlst du dich wohl. Aber sobald er weg ist, dann bist du auch wieder krank. Aber wenn der Herr dich berührt, wenn der Herr dich segnet, dann bist du endgültig geheilt, endgültig wiederhergestellt. Und so war der Fall hier in Markus 9, Vers 23. Dieses Kind hatte epileptische Anfälle wahrscheinlich, das ist meine Meinung. So, und die Jünger konnten uns nicht helfen. Und dann sagen sie, kommen Sie zu Jesus. Oder der Mann bringt den Jungen zu Jesus. Und dann sagt, Meister, kannst du was helfen? Kannst du hier was tun? Und dann sagt Jesus, was heißt das, wenn ich etwas kann? Alles ist möglich dem, der da glaubt. Alles ist möglich. Und das ist die Botschaft. Ja, Herr, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Du siehst, wie zerrissen, wie gespalten dieser Mann ist. Und er es bekommt. Er bekommt trotzdem, der Herr Jesus weist niemand ab, der zu ihm kommt. Es ist alles möglich dem, der da glaubt. Lass das Wort alles zergehen. Fasse das Wort alles. Alles ist möglich. Das ist Wahnsinn. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Ja, und was ist jetzt mit uns? Was ist mit dir, mit mir? Was ist mit deiner und meiner Situation? Alles ist möglich dem, der da glaubt. Das bedeutet also, man glaubt falsch wahrscheinlich oder kleinkariert oder man glaubt wenig. Verstehst du? Alles ist möglich dem, der da glaubt. Das bedeutet also, wenn man kleinen Glauben hat, dann bekommt man das, und wenn man großen Glauben hat, bekommt man das nicht. Also verstehst du, dieses Widersprüchliche, das wir manchmal so in uns haben. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Da frage ich mich manchmal, wozu dann die ganze Beterei? Wozu die ganze Beterei? Nach den Worten Jesu hat der Glaube eine ganz große, enorme Kraft, und zwar der richtige Glaube. Der richtige Glaube bezogen auf die Person Jesu. Zu Jesus kommt der römische Hauptmann und er sagt, Herr, du musst nicht zu mir kommen. Verstehst du, der Herr Jesus wäre gern bei diesem römischen Hauptmann gewesen, der getäfelte Boden, verstehst du, dieser Luxus. Das hätte er gerne gesehen, wie der römische Hauptmann wohnt, in aller Liebe. Aber der Herr sagt, der Hauptmann sagt, Jesus, du musst nicht zu mir kommen. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Nur ein Wort von dir. Und du siehst, ja, das Wunder ist passiert. Und dann, während der Hauptmann noch redet, kommen die Knechte und sagen, der Junge ist gesund, der Mitarbeiter, der ist jetzt wieder fit und so weiter. Es ist passiert. Während er sprach, spricht nur ein Wort. Und dann sagt Jesus, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gesehen. Alles ist möglich dem, der da glaubt, der auf das Wort Gottes glaubt, sich an das Wort Gottes festhält, sich auf das Wort Gottes stützt. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Der richtige Glaube öffnet Türen für das Unmögliche. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Nimm das mit für dich persönlich. Du hast ein Problem, keiner kann lösen. Du bist unheilbar krank vielleicht oder hast Probleme, finanzielle Probleme, kannst den Berg nicht mehr überblicken, hast Sorgen, Kummer. Alles ist möglich dem, der da glaubt, was es auch immer heißt. Damit du diese Wunde erlebst, du brauchst einen festen Punkt. Archimedes hat einmal gesagt, gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Gib mir einen festen Punkt. Und dieser feste Punkt ist Jesus Christus. Der Herr aller Herren, der König aller Könige. Er, wo sagen kann, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Der Herr hat in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt alle Macht. Gib mir einen festen Punkt. Und du brauchst diesen festen Punkt. Dann machst du das mit einem kleinen Finger, erledigst du den Fall. Jesus bevorzugt hier diesen Glauben in den Leuten, diesen kleinen Glauben. Ja, wo ist denn euer Glaube? Aber er tut es trotzdem. Er steht auf und gebietet dem Wind, sei still. Bei der Frau, die ja, so großen Glauben hat und viele Ausländer bei Jesus, Samariter oder Samaritinnen, sie haben großen Glauben gehabt. Solchen Glauben habe ich nicht in Israel gefunden. Du kannst religiös sein und doch keinen Glauben haben. Du kannst die Bibel haben und doch keinen Glauben haben. In der Bibel heißt es, die Teufel kennen die Bibel, aber sie glauben es nicht. Sie wissen bestens Bescheid, die Dämonen. Sie wissen, wer Jesus ist, aber sie glauben das nicht. Sie nehmen es nicht ernst. Was ist ein großer Glaube? Was macht meinen Glauben groß? In Matthäus 17, Vers 20. Und ich sage euch, jetzt pass auf, selbst wenn euer Glaube so groß ist wie ein Senfkorn. Ich weiß nicht, hast du schon mal ein Senfkorn gesehen? Verstehst du? Selbst wenn euer Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg da hinten sprechen. Rücke dich von hier fort und er wird sich fortbewegen. Nichts wird euch unmöglich sein. Wahnsinn, Wahnsinn. Verstehst du? Nichts wird euch unmöglich sein. Senfkorn, so kleines Körnchen, was das für eine Macht hat, wenn sie ins Boden fällt, aufgeht und dann sprengt den Beton, was auch immer ist, wenn euer Glaube so groß ist, dass es unter einem Nagel geht. Jesus will uns damit sagen, dass ein kleiner Glaube genügt, um Großes zu bewirken. Ein kleiner Glaube, ein schwacher Glaube, ein fast ja ohnmächtiger Glaube bewirkt, dass Berge versetzt werden. Jesus sagt den Jüngern im Boot, habt ihr denn keinen Glauben? Wo ist denn euer Glaube? Der Glaube war im Boot, der Glaube saß im Boot, der Glaube schlief im Boot, der Glaube musste nur geweckt werden. Jesus war der Glaube. Jesus sagt, glaube an mich und glaube an Gott. Und Gott heilt Menschen, wenn sie wirklich ihm glauben. Weißt du, was das heißt? Dem Jesus vertrauen, nicht einer Idee, nicht einer Religion, nicht irgendeine Wahrheit. Wahrheiten heilen uns nicht. Wahrheiten bringen uns vielleicht etwas näher an Jesus, aber Wahrheiten heilen uns nicht. Uns heilt nur die Person Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Gott tut nur dann Wunder, wenn unser Glaube richtig ist. Und zwar auf die Person Jesus bezogen. Und das ist die Sünde, dass die Juden begangen haben. Die größte Sünde, die die Juden begangen haben, sie haben Jesus nicht akzeptiert, dass sie an ihm nicht glauben. Das ist die Sünde, das ist das Verderben, das ist die Krankheit, das ist das Problem. Sie glaubten nicht an Jesus, dass er der von Gott gesandt ist, den Gott geschickt hat in diese Welt. Der wahre Glaube funktioniert, wenn man sich total sicher über etwas ist. Das ist der Herr. Der Herr hat zu mir gesprochen, der Herr ist mir erschienen, hier durch die Bibel spricht der lebendige Gott zu mir. Der Glaube funktioniert, wenn ich eine klare Person habe oder eine klare Vorstellung von der Person oder die Persönlichkeit Gottes. Gott ist keine Person als solches, was wir unter Person verstehen, aber er ist ja eine Persönlichkeit. Gott ist Geist, Gott ist Leben, Gott ist allgegenwärtig. Weißt du, das Wunder passiert in dem Augenblick, wo ich weiß, das ist der Wille Gottes für mein Leben. Sein Wille für mein Leben ist Gesundheit, sein Wille für mein Leben ist Wohlstand, sein Wille für mein Leben ist, dass ich Erfolg habe, sein Wille für mein Leben ist, dass ich in den Himmel komme. Das ist sein Wille für mein Leben. Und wenn man sich konsequent an diese Person Jesus Christus hält. Eine kleine Geschichte ist passiert irgendwo zwischen Hamburg und Flensburg. Da sitzt ein Junge im Zug und einfach der schlummert und guckt zum Fenster und döst vor sich hin. Da gehen die Passanten, die Leute, die mit Passagiere, die mit im Schnellzug sind, die rufen den Schaffner und sagen, hier ist ein Junge, der ist flüchtig oder ist von zu Hause ausgerückt und was weiß ich. Der benimmt sich ganz komisch hier im Zug. Und dann kommt der Schaffner, ach, das ist der Sohn von dem Lokführer. Und der sitzt da und dann sagt, Junge, was ist mit dir los? Sagt, der Papa hat gesagt, wenn wir ankommen, er wird mich holen. Und deshalb, ich kann schlafen, ich kann pennen, ich kann alles machen. Ich kann mich auf meinen Vater verlassen. Wenn wir am Endbahnhof sind, ich werde hier rausgeholt. Und das ist Vertrauen. Weißt du, da kannst du schlafen. Deshalb gibt der Herr den Seinen in Schlaf. Du kannst also blind dem Herrn vertrauen. Du weißt, mein Vater hat alles geplant. Mein Vater hat die Kontrolle über alles. Mein Vater weiß es. Eine andere Geschichte ist, irgendwo in Amerika ist es passiert, da brennt in einem Hochhaus oder ja im höheren Haus, brennt oder, und oben ist ein Kind auf dem Balkon. Und jetzt die Leute laufen zusammen und die sehen das Kind und unten ist die Feuerwehr und hat ein Tuch gespannt und die rufen, Junge, spring, das ist deine Chance, spring runter. Nein, ich habe Angst, ich spring nicht, spring du mal vom dritten, vierten Stock. Verstehst du, und du weißt nicht, was da unten passiert. Es sei denn, du bist wahnsinnig. Verstehst du, aber spring. Nein, er springt nicht. Und dann kommt der Vater, und dann ruft der Vater, der Junge hört die Stimme des Vaters und sagt, Junge, spring, wir fangen dich auf. Und was macht der Junge? Lässt sich fallen und springt. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Du hörst das Wort Gottes und du weißt, das ist mein Vater. Mein Vater hat dir gesprochen. Ich darf abspringen. Und der lässt mich nicht. Der lässt mich nicht fallen. Der lässt mich nicht sterben. Der weiß, ich bin ja sein Sohn. Viele suchen ein Wunder, aber nicht den Wunderwirker. Wir sollen den Vater suchen. Weißt du, du wirst Wunder am laufenden Band bekommen, wenn du den Wunderwirker hast in deinem Leben. Andere suchen Heilung, aber nicht den Heiler. Andere suchen Befreiung, aber nicht den Befreier. Andere suchen die Hilfe, aber nicht den Helfer. Andere suchen Führung, aber nicht den Führer. Andere suchen Schutz, aber nicht den Wächter und den Schirmherrn. Andere suchen Erlösung, aber nicht den Erlöser. Und das ist das Problem. Wir sollen aufhören, Erlösung zu suchen, Heilung zu suchen, Befreiung zu suchen und was weiß ich alles, Hilfe und all diese Dinge. Wir sollten anfangen, den Herrn aller Dinge zu suchen. Ich erzähle immer wieder die Geschichte, ist auf, ja, irgendwie umgedichtet aus Tausend einer Nacht. Diese Geschichte, da besuchen Prinzessinnen einen König, einen Prinzen und beim Abschied sagt der Prinz, ihr könnt euch wünschen, was ihr wollt. Willst du Hälfte meines Königreichs, das ist typisch orientalisch. Und da kommt die Erste, die hat eine Vase gesehen bei dem Prinzen und sagte, Prinz, wenn ich mir was wünschen darf, ich möchte die Vase haben. Und der Prinz gibt diese Vase. Und die andere, da ist wieder ein Gegenstand, was sie gesehen hat, eine Kommode oder was weiß ich. Das ist so toll, das würde zu meiner Sammlung, in meiner Einrichtung passen. Das möchte ich haben. Und dann kommt die dritte Prinzessin. Und du weißt, bis die Geschichte ausging oder ausgeht, dann steht sie vor dem Prinzen, schaut ihn an und sagt, Prinz, ich möchte dich haben. Prinz, ich möchte dich haben. Und als sie den Prinz hatte, verstehst du, oder den Prinz bekam, hat sie alles gehabt, was der Prinz hat. Und genau das ist, wir sollen aufhören, um Liebe zu beten, um Friede zu bitten und Freude zu bitten und um, was weiß ich, Gnade zu bitten. Prinz, ich will dich haben. Und dann hast du alles, was der Prinz hat. Und sagt, meines Gold und Silber. Verstehst du? Dann musst du nicht mehr um Geld bitten. Prinz, ich will dich haben. Dann bist du versorgt und gut versorgt sogar. Darum ist der Glaube bei so vielen Menschen erschüttert und so klein, weil sie nur Hilfe suchen. Meister, siehst nicht, wie verderben. Lass uns aufhören, nur ein paar schöne Segnungen anzuschauen und sagen, das möchte ich gerne haben. Nimm den Prinz, den König, den Gott, den Heiland, den Erlöser. Glauben ist mehr als nur Denken, Wissen, Denken und so weiter und Verstehen. Weißt du, es ist ein Nehmen aus der unsichtbaren Welt. Das ist Glaube. Du siehst nicht, aber du weißt, das ist da. Und ich strecke meine Hand aus und jetzt habe ich schon den Floh. Jetzt habe ich schon die Antwort. Jetzt habe ich schon das Ding, was ich nehme. Es ist, Glaube ist ein inwendiges, inneres Nehmen. Einfach, ich nehme in meinem Herzen, nicht mit meinen Händen, sondern mit meinem Herzen, ich begreife es. Es ist ein inneres, geistiges Nehmen. Und total unabhängig von dem äußeren Zustand, was ich gerade habe. Verstehst du? Ich muss einfach da Gott vertrauen. Wir haben eine Geschichte von Lillian Drescher, die Mutter von Waisenkindern von Neil. Und da war der Suezkrieg, und in diesem Suezkrieg, da sind die Nahrungsmittel ausgegangen, dem Waisenheim, und sie hat fast 1000 Kinder gehabt zu versorgen. Und dann sagt sie, was soll ich machen? Und Gott hat gesagt, vertraue mir, ich werde dich versorgen. Und wenn du das als bare Münze nimmst, das, was der Herr sagt, ich werde dich versorgen, dann hat sie sich festgehalten. Und weißt du, was sie gemacht hat? Sie hat an dem Tisch gebetet, und es war das, sie hat nichts mehr gehabt, und sie hat leere Teller am Tisch serviert. Und dann saßen die Kinder und da saß das Personal und sie haben Gott gelobt, dass Gott sie versorgen wird, dass Gott sie nicht verhungern lassen wird und. Und plötzlich kommt ein Jeep angefahren, britische Soldaten springen raus aus dem Jeep und sagen, wir suchen Frau Drescher, wo ist die Frau Drescher? Und dann, die ist noch beim Beten, Hände noch zum Himmel emporgehoben und dann sieht er dieser Soldat die leeren Teller da und so weiter, wie die Kinder da Gott loben und preisen und die wissen, die wissen gar nicht, was da passiert. Dann sagt er, dieser General, der das geleitet hat, sagt er, Frau Drescher, wenn Sie in der Lage sind, hier zum Suezkanal zu gehen. Dort liegt ein englisches Schiff, voll mit Lebensmitteln beladen. Sie können es alles haben, was auf dem Schiff ist. Und sie war versorgt für den Rest der Zeit. Aber so ist es. Gott lässt manchmal drauf ankommen, bis auf die letzte Minute, Sekunde. Verstehst du, nur noch 0,1 Sekunde und dann kommt das Wunder. Glaube ist es, weißt du, im Dunkeln zu nehmen, in der Finsternis zu nehmen. Du siehst nicht, aber du weißt, ich glaube, Gott wird es geschehen lassen. Ich muss mir die Wunder Gottes nicht erarbeiten, ihr Lieben. Weißt du, Jesus sagt, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Das ist Glaube, nicht sehen und doch glauben. Ich glaube, das Wunder liegt irgendwo für mich bereit. Die Arbeitsstelle wartet schon auf mich, die Räume warten auf mich, die Kleider warten auf mich. Was weiß ich, da ist alles schon bereitgestellt. Und das Interessante war, dieses Schiff da im Suezkanal blieb genau an der Stelle stehen, wo praktisch dann ein paar Meter weiter das Kinderheim von Lillian Drescher war. Und da konnten die Starken, die älteren Jungs, die sind ganz schnell gerannt mit den Schubkarren und was weiß ich, die haben das Schiff entladen und sie waren versorgt. So versorgt Gott auf übernatürliche Art und Weise, dass plötzlich vor deinem Haus stehen bleibt. Jost Müller-Bohn, jemand, der ein Evangelist, der öfters zu mir mal kam und ja, der ist jetzt nicht mehr der Jüngste, aber reist auch nicht mehr. Der hat erzählt, wir hier bei uns in Schönholz, ich wohne ja auch in der Gegend, nicht weit weg, im Schönholz, dann sind sie in meinen Kriegsjahren betteln gegangen, Kartoffeln holen und so weiter. Und er ist losgegangen, die Mutter hat losgeschickt, Junge, du sollst jetzt ein bisschen aufs Land gehen und betteln. Und nach etwa halben Stunde kommt er zurück mit einem ganzen Leiterwagen, also Handelwagen, sagt er, wie hast du so schnell hier die Kartoffeln und all das bekommen. Dann sagte, weißt du, da ist etwas passiert. Da ist jemand der Leiterwagen zusammengebrochen und ich kam mit meinem Leiterwagen vorbei und bevor da irgendwelche Polizei sieht und mich erwischt und so weiter, hat gesagt, lad schnell auf und fahr gleich nach Hause. Und so hat Gott ihn versorgt. Verstehst du? Gott versorgt, dass du just in time das Wunder erlebst. Viele glauben, wenn ich nur richtig denke, jeden Zweifel über Bord werfe, dann wird Gott handeln. Nee. So funktioniert Glaube nicht. Weißt du, Glaube geschieht wie ein Senfkorn. Du hast keinen Glauben, so klein, dass es nur unter den Nagel geht. Du hoffst, du vermutest, du weißt nicht genau. Aber der Herr hat dein Leben geplant. Unser Leben ist in Gottes Hand und nicht in Menschenhand. Auch nicht in der Hand der Politiker. In Gottes Hand ist unser Leben. So, der Senfkorn geht von sich aus. Und plötzlich wird es zum großen Strauch, heißt es in der Bibel, dass selbst die Vögel des Himmels sich darauf setzen. Viele Menschen haben ein ganz falsches Gottesbild. Ein ganz falsches Gottesbild. Sie denken, Gott ist ein Automat, wo man oben Geld reinsteckt und unten dann die Ware rauskommt. Nein, Gott ist kein Automat. Und Gott ist keine Maschine. Weißt du, Gott ist der Vater alles, was Kinder heißt auf Erden. Und wenn du dir dessen bewusst bist, ich bin ein Kind Gottes, ob du jetzt evangelisch bist, katholisch bist oder gar nichts bist, du bist ein Kind Gottes. Gott hat dich geschaffen. Verstehst du? Und du musst jetzt lernen, Gott zu vertrauen. Das, was er gesagt hat. Guck mal, der Herr hat bei diesen Ausländern gewirkt, diesen Andersgläubigen, den Samaritern. Die haben keinen richtigen Glauben gehabt. So Mischmasch-Glauben haben sie gehabt, die Samariter. Aber Gott hat bei denen mehr gewirkt als bei diesen perfekten Pharisäern und den Juden. So, Gott ist nicht käuflich. Und doch ist er gnädig. Halleluja. Bei ihm ist sehr viel Vergebung. Er ist barmherzig und gütig und dergleichen. Glaube ist nicht, dass du auf deine Leistung dich verlässt. Jetzt, ich bete schon 7 Stunden. Jetzt muss das Wunder endlich mal kommen. Du kannst 20 Stunden beten und 100 Stunden beten. Passiert gar nichts. Also, der Segen Gottes, der Glaube ist nicht abhängig von meiner Leistung. Wie viel ich faste. Du kannst 100 Tage fasten und dich zu Tode fasten. Nein, der Glaube ist nichts, das ich aus mir selbst hervorbringen kann. Es ist ein Handeln Gottes. Wenn ich gnädig bin, dann bin ich gnädig. Und Gott sieht dein Herz an. Weißt du, Gott sieht nicht das, was du tust, sondern er sieht deine Einstellung. Du kannst äußerlich ein Lump sein, Entschuldigung. Aber dein Herz ist gut. Und Gott segnet dich wegen deinem Herzen. Denn Gott, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Das ist eine große Erkenntnis, die ich mal akzeptieren musste. Gott sieht das Herz an und er sieht nicht, wie fromm du bist, wie religiös du bist und wie du in der Kirche dich benimmst. Nein, er sieht, wie du wirklich bist. Zu Hause, im Dunkeln, im Verborgenen, in deiner Privatsphäre, wie du da bist. Da sieht er. So, und er sieht, wenn Gott handelt, und ich sag dir, weißt du, wann Gott handelt? Wenn du gestorben bist. Und zwar innerlich, äußerlich. Herr, ich kann gar nichts. Alles, Herr, bist du. Ich brauche dich, Jesus, ja, ich brauche dich. Ich muss dich haben, immer wieder haben. Gott handelt, wenn du nichts mehr kannst. Herr, siehst nicht wie Verderben. Gott handelt und da wird der Glaube aktiv, wenn du total schwach bist, am Boden liegst. Und er sagt, ich werde nicht zulassen, dass du das Grab bei den Ungerechten findest. Gott handelt, wenn ich kapituliere und aufgebe und alles gleich hinschmeißen möchte und sagt, Herr, ich will das gar nicht, ich kann nicht mehr, ich will sterben wie der Elia. Ich will sterben, ich bin nicht besser wie meine Vorfahren. Und da kommt der Engel mit frischem Brot und frischem Wasser und stärkt und sagt, Elia, pass auf, du hast noch viel zu tun. Von wegen Sterben. Kinder Gottes sind nicht zum Sterben da. Wir sind zum Leben. Aber wenn wir geistig, innerlich, äußerlich absterben, schwach sind, oder auch diese heilige Frauen, Sarah und Rebekka und all die anderen Frauen, ihr Leib war verschlossen und bei der Sarah, nachdem ihr Leib erstorben war, fast 100-jährig, da passiert das Wunder. Und wenn wir erstorben sind, nicht verstorben, sondern erstorben sind, wenn bei uns nichts mehr läuft, dann fängt Gott an zu arbeiten. Da wird der Glaube aktiv. Wie funktioniert der Glaube, ist mein Thema. Gott ist für die Armen da, für die Schwachen, für die Kleinen, für die Unbedeutenden. Für die ist Gott da, verstehst du? Je weniger Bedeutung du hast, desto mehr Liebe Gottes erfährst du. Denk nur an den kleinen David. Der kleine David, den haben sie gar nicht eingeladen, als der große Prophet Samuel kam. Ach, das ist das achte Kind und der Fernen liefen. Für den interessiert sich niemand. Der wird nie König werden. Und dann geht der Samuel all die Söhne Isais durch und dann sagt er, hast du keinen Sohn mehr? Ist das der letzte gewesen? Ja, ihr habt noch den Buben da draußen auf der Weide. Hol mal her. Und als dieser junge David kam, spricht der Heilige Geist zum Samuel, das ist er. Schalbe schnell, Hund, gieß dein Horn aus und verschwinde. Und so ist passiert. Und dieser junge David wurde gesalbt und wurde König von Israel. Natürlich, das ging nicht gleich von heute auf morgen. Der Kleine musste sich durchsetzen. Der Kleine musste sich verwirklichen. Der Kleine musste zuerst einmal sich durchkämpfen. Zuerst war er König in Hebron und dann war er König erst nach 7 Jahren in Jerusalem. Manche Leute denken, wenn sie gesalbt und gesegnet sind, das geht so steil hinauf die Karriere. Nein, nein. Wenn du an Gott glaubst, wirst du garantiert keine Bilderbuchkarriere machen. Da, durch viel Trübsal, durch viel Kämpfe, durch viel Verfolgung, durch viel Drangsal müssen wir in das Reich Gottes gehen. Gott ist ein Helfer für die Armen, Kleinen, Schwachen. In meiner Bibel steht es, er ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Bist du auch so ein Kandidat für die Hilfe Gottes? Die keinen Helfer mehr haben. Die Bank gibt dir keinen Kredit mehr. Der Arzt kann dich nicht mehr heilen. Der Pastor versteht dich nicht mehr. Verstehst du? Ja, und jetzt bist du total aufgeschmissen. Jetzt habe ich niemand mehr. Herr, ich habe nur noch dich, nur noch dich. Und er sagt, rufe mich an in deiner Not und ich will dich erretten. Wie funktioniert der Glaube? Der Glaube funktioniert erst, wenn du tief unten im Keller sitzt. Wenn deine Not am allergrößten ist, ist der Helfer am allernächsten. Rufe mich an in deiner Not. Weißt du, solange dir noch gut geht und du sagst, ich rufe jetzt an. Aber weißt du, wenn es nicht klappt, ich habe noch in Reserve etwas. So auf Seite, so auf die Kante gelegt. Da kann ich wieder das schön wieder zurückholen. Nein, wenn du nicht einmal Reserve mehr hast, da beginnt Gott zu handeln. Denk an diese Frau in Sarepta. Wie war es bei dieser Frau in Sarepta? Ja, wir sammeln hier Holz. Ich und mein Junge, wir werden unsere letzte Mahlzeit, unseren letzten Kuchen backen und dann wollen wir sterben. Immer wenn du am letzten, Matthäus am letzten gekommen bist, wenn du am Ende bist, da beginnt der Glaube in Aktion. Da beginnen die Wunder Gottes. In aller Liebe, ich weiß es. Ich kann dir so viele Berichte aus meinem persönlichen Leben bringen. Verstehst du? Ich habe Probleme gehabt und ich habe gesagt, Gott wird mir helfen. Gott wird uns helfen, dass wir die Miete bezahlen dafür, die Teestube in Stuttgart damals. Und dann mein Sekretär ruft an und ich habe gesagt, wir werden kündigen, wenn wir die Miete nicht mehr bezahlen können. Wir werden die Teestube aufgeben. Und dann ruft er am letzten des Monats ruft er an und sagt, Bruder Matthäus, wir können die Miete nicht bezahlen, wir müssen kündigen. Ich habe gesagt, Erich, vertraue Gott. Glaube an die Liebe Gottes. Gott hat uns dieses Ding gegeben und wir hören nicht am halben Jahr auf. Wir machen weiter. Aber wir können die Miete nicht bezahlen, wir müssen kündigen. Weißt du, was dann passiert? Der ruft dann 10 Minuten vor 12, verstehst du, bevor dann neuer Tag kommt, wir können die Miete nicht bezahlen, das Geld ist nicht da, ist nichts eingegangen auf dem Konto, er hat nachgeguckt, ist nichts da, wir können die Miete nicht bezahlen. Und dann passiert es 1 Minute vor 12, Mitternacht, da kommt ein Bruder 40, 50 Kilometer weg, angefahren zu diesem Bruder Erich, und in Pyjama und Morgenmantel und sagt, ich kann nicht schlafen, ich muss euch genau den und den Betrag geben. Wir haben, glaube ich, 200 D-Mark noch in der Kasse gehabt. Und dann bringt er, glaube ich, 1400 D-Mark, 1400 D-Mark, bringt er und sagt, Gott hat mir jetzt aufs Herz gelegt, das muss ich euch heute Abend noch abgeben. Verstehst du? Gott lässt sich nicht lumpen. Gott ist ein treuer Gott, ein wahrhaftiger Gott. So, wir müssen ihm vertrauen. Und dann ruft der Erich mich nachts um 12 Uhr an und sagt, Bruder, mal tu das, wir können den Raum behalten. Wir können weitermachen. Die Miete ist eingegangen. Aber Gott muss manchmal bewegen, jemand nachts um 12 Uhr aufzustehen. Ich hätte auch am nächsten Morgen stehen, losfahren können. Aber wahrscheinlich war er so unruhig, so nervös und dass Gott ihn so geplagt hat. Du musst heute, jetzt noch. Und deshalb höre auf die Stimme Gottes. Ja, das ist Glaube in Aktion. Das ist, wie Gott arbeitet. Gott erwartet von dir, dass du ihn anrufst und er will dich erretten. Gott erwartet von dir, dass du mit ihm rechnest, mit ihm, dass er ein Wunder tut, dass er Türen auftut, dass er dich rausführt, dass du ihm was zutraust, dass du ihm etwas, von ihm etwas erwartest. Mein Glaube wird nicht dadurch groß, dass ich was Besonderes produziere. Jetzt bete, jetzt tanze ich, jetzt juble, jetzt jauchze ich. Ach, was weiß ich, jetzt bereite ich mich so richtig vor. Bring mich in Stimmung. Die Größe meines Glaubens ergibt sich nicht durch das, was ich tue, sondern das, was ich bin. Was Gott in mir ist, das ergibt die Größe des Glaubens, was ich ihm vertraue. Wenn Gott in mir ist, selbst so groß wie ein Senfkorn, das versetzt Berge. Weißt, das ist das Große. Gott in mir, Christus in mir, in Harmonie mit Gott. Mein Glaube wird groß aus der Größe der Person, die ich in meinem Leben habe. Mein Gott ist so ein großer Gott, ein mächtiger Gott, ein starker Gott. Ich vertraue diesem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist mein Daddy. Wir sollen wieder dahin kommen, dass wir Gott als unseren Vater haben. Der ganz. Ich kann es nicht, wir können es nicht, niemand kann es, aber er kann es. Und fang an zu glauben an einen großen Gott, der alles kann, dem alles möglich ist, der stark ist, der mächtig ist, der alles hat. Gott sagt, mein ist Gold und Silber. Ich werde nie vergessen, ich habe einen Pastor kennengelernt aus Australien, weil er hat Geld gespart für seine Gemeinde. Diese Gemeinde ist eine sehr bekannte Gemeinde. Und er hat Geld gespart für seine Gemeinde, er will bauen. Und der ist auf einer Konferenz irgendwo in Singapur, glaube ich, war es, ist auf einer Konferenz und plötzlich sagt der Heilige Geist zu ihm, gib dem Pastor hier das Geld, das du gespart hast für deine Kirche. Verrückte Sache. Verrückte Sache. Und er gibt und dann kommt er nach Hause und sagt seinen Ältesten, seiner Gemeinde, du, ich habe das Geld, was wir hier gespart haben, verschenkt für den Pastor sowieso dort in dieser Stadt. Der braucht es nötiger als wir. Und die Leute, weißt du, einige Älteste sind sogar aus der Gemeinde ausgetreten, der wurde unser Geld zum Fenster rausschmeißen, was alles so gewesen ist. Ja, und geschimpft auf ihn, die Gemeinde, da rumort es. Und er sitzt in seinem Büro, sagt, lieber Gott, guck mal, ich habe im Glauben gehandelt, ich war dir gehorsam, ich habe deine Stimme gehört. Und ich habe geglaubt, das bist du. Verstehst du? Und jetzt habe ich den ganzen Zirkus hier bei mir zu Hause in meiner Gemeinde. Und dann betet er und plötzlich klingt es, da kommt ein älterer Herr, also mittlerem Alter, mit Ohrenstöpsel und Trainingsanzug angelaufen und sagt, sind Sie Pastor sowieso? Sagt er, ja, um was geht es? Wissen Sie, und es war der geizigste Mensch der ganzen Stadt, dieser Mensch, der da reingekommen ist. Sind Sie der Pastor sowieso? Sagt er, ja, das bin ich. Was machen Sie? Sagt er, wissen Sie, ich stehe da, ich wollte diese Gemeinde bauen, aber ich habe kein Geld, ich habe das Geld anderen Leuten gegeben in Singapur da hinten, aber jetzt sitze ich da und habe Probleme. Ich kann nicht Geld. Was? Sie wollen das bauen? Okay, machen Sie es, ich bezahle es. der geizigste Mensch. Weißt du, was passiert ist? Der hat plötzlich Herzattacke bekommen beim Laufen. Und dann hat eine Stimme zu ihm in den Walkman, durch den Walkman gesagt, gib dein Geld, bau mein Reich und ich werde für dich sorgen. Obwohl er kein Christ ist, aber ein geiziger Mensch war. Baue das mein Reich und ich werde für dich sorgen. Und das war ein Milliardär. Das war ein kleiner Klacks da, ein paar hunderttausend australische Dollars zu spenden. Machen Sie, was Sie wollen. Ist das alles, was Sie da machen wollen? Nein, bauen Sie richtig. Und zwar richtig groß. Und diese Gemeinde ist diese Hillsong-Gemeinde geworden, die so viele Lieder dann geschrieben hat und so weiter. Weißt du, das ist später geworden. Bauen Sie. Aber Gott spricht zuerst einmal durch zum Pastor, verschenke es. Da wird der Glaube geprüft auf Herz und Nieren. Wie funktioniert der Glaube? Und dann hört der jemand im Walkman, gib das Geld, Pastor sowieso. Und frag ihn, was du für ihn tun kannst. Und der, weißt du, plötzlich kommt der reingestürzt, der sagt, ja, ich habe sein Zeugnis gehört. In einer Versammlung, auf einer Konferenz. Ich habe sein Zeugnis gehört. Weißt du, da kam er plötzlich rein, ohne groß anzumelden, wer er ist, ohne sich vorzustellen. Was machen Sie da? Was planen Sie? Was haben Sie vor? So ist Gott. Weißt du, Gott lässt dich in eine Krise hineingeraten, in eine Verzweiflung. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, da passiert das Wunder. Da passiert das Wunder. Wie funktioniert der Glaube? Weißt du, es gibt kein Schema, keine Schablone. Sehr individuell. Denke groß von Gott und dein Glaube wird groß werden. Und deshalb sollen wir Gott loben und preisen. Herr, dein ist Gold und Silber. Du kannst alles, du hast alles und du wirst es schaffen. Ich weiß, du hast Israel aus Ägypten geführt. Du hast Jesus versorgt. Du hast Israeliten in der Wüste versorgt mit Manna und Wachteln. Und du wirst mich auch versorgen. Und ich werde nicht verhungern. Unsere Anbetung vergrößert Gott, ihr Lieben. Weißt du, wir sollen Lieder singen. Wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Wer teilte die Fluten vom Roten Meer? Ja, da singe ich dieses Lied in meiner Gemeinde, steht neben mir ein Jude und dann sagt er, Pastor, was Sie singen, das ist Unsinn. Wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er, wer teilte die Fluten vom Roten Meer. Die Kinder Israel sind nicht durch das Rote Meer gezogen, sie sind durch das Schilfwasser gezogen und das war nur so tief. Habe ich gesagt, praise Gott, dass die Ägypter in so einem tiefen, seichten Wasser ertrunken sind. Verstehst du, im Schilfmeer. Gewiss, die Kinder Israel sind nicht durch das Rote Meer gezogen, sie sind durch das Schilfmeer gezogen, steht in meiner Bibel. Nur nebenbei. Aber wir machen natürlich groß. Das Rote Meer. Das fehlt nur noch, dass die Kinder Israel durch den Atlantischen Ozean durchgegangen sind. Aber bei Gott wäre das möglich. Bei Gott ist alles möglich. Und ich sag euch, die Kinder Israel sind durch den Atlantischen Ozean durchgegangen. Das wisst ihr vielleicht gar nicht. Christoph Kolumbus war ein Jude und alle, die auf seinem Schiff waren, die die neue Welt entdeckt haben, das waren alles Juden, die vor der Inquisition und vor dem spanischen König geflohen sind, um seinen Brüdern ein neues Land zu finden. Und er entdeckt das Land. Als er losfuhr, wusste er nicht, wo er hinfährt. Als er dort war, wusste er nicht, wo er ist. Und als er heimkam, konnte er nicht sagen, wo er gewesen ist. Aber er hat die neue Welt entdeckt. Für die Israeliten. Und sie waren gerettet. Dann kam Christoph Kolumbus und die ganze Mannschaft, die ganze Überfahrt war von Juden finanziert. Die sind ausgewandert über den Atlantik in eine neue Welt. Und sie haben die neue Welt entdeckt. Weißt du, bei Gott ist das kein Problem. Gott hat Wege, alle Wege, Mittel, alle Mittel, Anbetung. Macht Gott groß. Dein Name werde geheiligt. So beginnen wir im Vater unser. Dein Name werde geheiligt. Das ist, was Gott groß macht. Unser Vater, der du bist im Himmel. Mein Vater, mein Daddy. Seine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Denk drüber nach. Gott kann sogar aus den Steinen Kinder erwecken. Plötzlich stehen Leute da auf. Plötzlich werden Engel geschickt. Und du wirst versorgt. Wenn ich ihm traue, mich ihm überlasse und so weiter, dann versorgt er mich. Glaube ist... Richtiger Glaube ist einfach, sich in die Arme Gottes fallen lassen. Spring. Das ist Glaube. Spring. Einfach in seinen Armen ruhen. Seine Kinder werden von ihm versorgt. Und zwar, indem sie ganz ruhig sind. Der Papa macht es schon. Unser Daddy macht es schon. Die verlassen sich auf ihren Vater. Und Geschwister, Gott muss zuerst mal unser Vater werden. Dann haben wir Glauben. kindlichen Glauben. Verstehst du, kindlichen Glauben? Ich muss vor Gott nichts können und nichts beweisen, wie stark ich bin, wie geistlich ich bin. Ich habe schon 5-mal die Bibel durchgelesen. Vergiss, das musst du gar nichts beweisen. Oder wie fähig ich bin. Oh, wie laut ich reden kann oder wie still ich sein kann. Nein, ich muss nichts beweisen. Weißt du, dieses Urvertrauen muss ich wiederfinden. Urvertrauen. Weißt du, ich muss den, bitte versteht mich nicht falsch, ich muss den inneren Vater finden, den Vater Gott in mir, den inneren Vater, die innere Mutter, verstehst du? Der ist uns verloren gegangen, ist diese Beziehung, diese, den Heiligen Geist. Ich muss den, in mir die Kraft und die Gnade Gottes finden. Der verlorene Sohn, der hat seinen inneren Vater gefunden. Der kommt nach Hause und sagt, Vater, ich habe gesündigt vor dir und den Himmel und ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und der Vater nimmt ihn umarmt. Er hat seinen Vater gefunden. Der andere, der zu Hause geblieben ist und dem Vater gedient hat und treu war und sagt, ich habe noch nie was genommen, ich habe mir keine Frechheit erlaubt und nichts. Aber mir hast nichts gegeben, aber diesen Lumpen da, dem schenkst du alles. Und dann sagt der Vater, Junge, was meines ist auch dein. Nimm's, kannst alles haben. Und genau das ist, viele Menschen haben ein gestörtes Verhältnis zu Gott Vater, zu diesem Urvater in sich. Denn Gott ist unser Urvater, nicht der Adam. Und der war Gottes, heißt es von Adam. Das ist Gott ist unser Urvater. Und diesen Urvater müssen wir wieder finden und bekommen, diesen inneren Vater. Ja, dann redest du mit ihm ganz anders. Du redest mit deinem Vater Geheimnisse. Wenn du etwas zu schaffen versuchst, das schaffst du nicht. Denn du bist nicht Gott. Du schaffst es nicht. Du bist nicht Gott. Weißt du, und wenn du versuchst, etwas selbst zu schaffen, das ist Götzendienst. In aller Liebe, das ist Götzendienst. Gott will nicht meine Glaubensleistung sehen. Nein, er will, dass ich nur sein Kind bin und ihm vertraue oder auf ihn hoffe. Und dann, Gott will auch nicht, dass ich irgendwie die Wunder herbeiglaube, bekenne, proklamiere, rede, das, was die christliche Wissenschaft sagt. Nein, ich muss es nicht, etwas herbeiglauben, herbeibeten und sowas. Gott gibt uns, weil er uns lieb hat. Gott versorgt uns, weil er uns lieb hat. Weißt du, und wenn ich etwas herbeibete, herbeiglaube, herbeirede, herbeirufe, das ist fleischlich und vergänglich. Und wenn es weg ist, ist es wieder weg. Die Menschen, die zu Jesus kamen, wussten von den Möglichkeiten, die Jesus hatte. Wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, würde ich gesund werden, hat die Frau gedacht und gewusst. Wenn ich nur könnte ihn berühren, nicht den Petrus betätscheln und nicht die Apostel, nein, Jesus. Deshalb kamen sie zu Jesus. Und deshalb wussten sie, nur Jesus kann uns helfen. Das ist, wie Glaube aktiv wird, wie Glaube funktioniert, wie die Wunder geschehen. Und sie wenden sich nur ausschließlich an ihm. Weißt du, da kommt der Vater und der will nicht zu den Aposteln. Wir wollen Jesus sehen. Und Philippus, zeig uns Jesus. Pastor, zeig uns Jesus. Mein größtes Anliegen ist, ich will nicht euch zu mir einladen. Ich will nicht, dass ihr auf mich schaut. Ihr sollt auf Jesus schauen. Ich möchte, dass ihr den Oberhirten kennenlernt. Ich bin nur ein Mietling. Ich bin nur Schäferhund. Der rumspringt und guckt, dass die Leute richtig spuren und laufen und ein Zuhause haben. So, ich muss nichts beweisen. Er ist der Hirte. Und wenn der Herr dein Hirte ist, wird dir nichts mangeln. Wenn der Herr dein Schild ist, bist du beschützt. So viele Menschen, sie halten sich selbst für stark. Andere denken, also wir sind religiös und wir machen da religiöse Kraftakte. Oder wir sind so viele. Gott, weißt du, der Glaube ist nicht ausschlaggebend, ob da 10, 20 oder 10.000 da sind. Weißt du, ein Einzelner ist bei Gott manchmal mehr wert als die ganze Welt. Denk an Abraham. Es geht nicht um die Massen und die ganzen großen Aktionen. Eine Handvoll, zwei oder drei, wenn sie eins wären. Wir kommen noch auf den Punkt, wie funktioniert der Glaube. Wenn zwei oder drei eins wären, da passiert was. Halleluja. So viele verschwenden ihre Zeit und Kraft. Weißt du, um Jesus irgendwie dazu äußerlich zu befriedigen und sagen, ich bin doch jeden Tag da gewesen und dergleichen. Nein, mach dich nur abhängig von ihm. Das ist alles. Herr, ich brauche dich. Ich muss dich haben. Und wenn deine Situation noch so hoffnungslos ist, verzweifle nicht, wag den Sprung. Einfach den Sprung. Er erwartet mich. Lass dich fallen in die Arme Gottes. komm und spring, ich fange dich auf, sagt er dir. Das Einzige, was du tun musst, ist nur springen, nur dich fallen lassen, Augen zumachen und lass dich fallen. Du wirst nicht umkommen. Wie funktioniert der Glaube? Schau Psalm 91. Wir haben schon die ganze Zeit, wo wir jetzt über Harmonie sprechen mit Gott und so weiter, Psalm 91 betrachtet. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, weißt du, unter dem Schirm des Höchsten sitzen, du musst nur ruhig bleiben. Da musst du nur sitzen. Du brauchst Sitzfleisch. Viele Leute haben kein Sitzfleisch und wissen nicht, wie man sitzt. Die haben Schwierigkeiten mit dem Sitzen. Entschuldigung, aber das ist ihr Problem. Die wackeln zu viel, bewegen sich zu viel. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der spricht zum Herrn, meine Zuflucht und mein Burg, mein Gott, auf den ich traue. Und schon das Sitzen unter dem Schirm Gottes ist ein Segen. Da funktioniert der Glaube. Schon allein das Sitzen. Wer unter dem Schirm des Allmächtigen Gottes sitzt, der wird errettet. Da heißt es weiter, von der Schlinge des Vogelstellers oder vor der verderblichen Pest. Wer unter dem Schirm Gottes sitzt, an dem kommt gar nichts ran, weil er im Schatten des Allmächtigen ist, in dieser Bannmeile Gottes, da passiert nichts. Wohl dem, der wird von seinen Fittichen bedeckt, unter seinen Flügeln wird er sich bergen. Und die Treue Gottes ist unser Schirm und unser Schild. Die Treue Gottes. Nicht deine Treue, sondern Gottes Treue. Wir sind alles miteinander untreu. Lass uns ganz ehrlich sein, Lundus. Lass uns nicht so viel einbilden. Ich bin treu. Wenn es darauf ankommt, du bist nicht treu. Verstehst? Schon angefangen mit dem Zehnten. Verstehst? Bist du treu in deinem Zehnten? Bist du treu in deiner Liebe? Bist du treu in deinem Dienst? Wir haben nur getan, was wir tun sollten. Steht in der Bibel. Verstehst du? Wir sind nicht treu. Aber er ist treu. Er macht über Bitten und Verstehen. Er gibt uns aus seinem Reichtum. Das ist Gott. Unter dem Schirm Gottes, wenn du dort bist, da heißt es, wohl dem, der unter dem Schirm des Allmächtigen sitzt. Weißt du, wenn du unter dem Schirm des Allerhöchsten bist, dann erträgst du alles. Dann rasselt alles runter, auch wenn es hagelt, auch wenn es prügeldick kommt. Du hältst allem Stand. Wer unter dem Schirm des Allmächtigen sitzt, der übersteht jedes Unwetter, jeden Sturm, jede Gefahr, jede Krise, jede Katastrophe. Der sagt, ich bin geborgen. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Bei uns nicht. Und das war bei den Kindern Israel. Als sie in Ägypten und die ägyptischen Plagen über die Kinder Israel drunter, über die Ägypten gingen, bei denen war keine Dunkelheit, bei denen hat es nicht gehagelt, zu denen kamen keine Frösche, zu denen kamen keine Heuschrecken. Und bei denen war Licht, während die anderen, die Ägypter, nicht einmal bis zur Nasenspitze gesehen haben. So totale Dunkelheit und Finsternis. Aber bei den Kindern Israel war Licht und die waren unter dem Schirm des Höchsten. Die waren unter dem Schirm des Höchsten. Und wenn du unter dem Schirm des Höchsten bist, da bist du in Notzeiten, in Kriegszeiten, in Sturmzeiten, in Krankheitszeiten, fühlst dich geborgen. Ich weiß gar nicht, wovon redet. Was habt ihr denn? Und da heißt es hier, dann brauchst du dich nicht, der Psalmist singt hier weiter, dann brauchst du dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor den Pfeilen, die bei Tage fliegen, vor der Pestilenz, die im Finstern sich schleicht, vor der Seuche, die am Mittag die Leute verdirbt. Und dann, ob 1000 auf der Seite fallen und 10.000 zu der Seite fallen, dir nahen sie sich nicht. Diese Pestilenz und die Schrecken, die Ängste, die Befürchtungen. Oder im Schatten des Allmächtigen zu wohnen, das bedeutet Harmonie. Ich bin ruhig, du hagelst, aber naja, was soll's, das ist nur Wetterbericht. Wie kann mein Glaube funktionieren? Wie wächst mein Glaube? Wie entwickelt sich mein Glaube? Wir haben ein Thema immer wieder, und es geht wie ein roter Faden durch die Predigt und die, jetzt in diesen Tagen, im ganzen September, Unzufriedenheit. Unzufriedenheit ist die Wurzel allen Übels, nicht nur Geiz, Unzufriedenheit. Die ist die Wurzel für alle Sünden. Darum, wenn du deine Seele unzufrieden ist über irgendetwas, egal was es ist, wenn du nicht mehr dankbar bist, verstehst du, Unzufriedenheit verursacht Undank, Rebellion, Murren, Meckern. Ja, das sind Christen. Weißt du, es geht nicht mehr nach ihrer Nase, wie sie sich vorstellen. Dann fangen sie an zu meckern. Lass uns zurückgehen nach Ägypten. Unzufriedenheit. Weißt du, Gott führt mich durch Tiefen. Herr, kannst du mich nicht mehr auf der Halleluja-Höhe führen? Ja. Die Seele ist nicht mehr ruhig, nicht mehr gelöst, nicht mehr entspannt. In einer ängstlichen, furchtsamen Seele regiert der Teufel. Weißt du, wenn du Angst und Panik hast, da dominiert der Teufel. Angst zieht das Negative an. Kleinglaube, Befürchtungen. Wo ist denn euer Glaube? Seht ihr nicht, Petrus, siehst du nicht, der Heiland liegt im Boot und du verzweifelst da und wir verzagten am Leben. Wenn du glauben willst, musst du wissen, Gott hat alles unter Kontrolle. Der große Zeitungsverleger, eine Weltzeitung oder Weltkompanie, der hat geschrieben, ich habe die Schnauze voll lauter, in meinen Zeitungen werden nur negative Berichte berichtet. Ich möchte etwas Positives berichtet haben. Diese Geschichte stand im Reader's Digest. Und ich möchte etwas Positives in meinen Zeitungen lesen. Kann niemand etwas Positives berichten? Und dann macht er einen Preis ausschreiben. Wer kann etwas Positives berichten, damit ich sie abdrucken kann und in meine Zeitung bringen kann? Da war ein kleines Mädchen aus der Sonntagsschule. Die schreibt, Herr, sowieso, ich habe eine Nachricht, die beste Nachricht aller Zeiten. Und die ist, Gott hat alles unter Kontrolle. Und das ging durch die ganze englisch sprechende Welt. Weißt, Gott hat alles unter Kontrolle. Nur diese Schlagzeile, das ist die gute Nachricht. Weißt du, wenn hier ein Flugzeug in Tegel neben der Startbahn landet, da steht ganz groß, eine Notlandung hat stattgefunden und so weiter. Verstehst? Aber tausende Mal landen die Flugzeuge ganz vernünftig und anständig, verstehst du, ohne dass sie ausrutschen und schlendern. Das wird nicht berichtet. Nur, wenn irgendwo mal eine Katastrophe ist, Gott hat alles unter Kontrolle. Das ist die gute Nachricht. Und das ist, was unseren Glauben aufbaut. Auch in Krisenzeiten, auch meine Krankheit, auch mein Problem, auch meine Sorge, auch mein Mangel, meine Defizite, meine Spannungen und Verkrampfungen, alles, was in mir manchmal drin ist. Gott hat alles unter Kontrolle. Solange du das nicht weißt, brauchst gar nicht beten. Spar dir das Beten. Das ist Zeitverschwendung. Du sollst wissen, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Und wenn du das weißt, dann fang an zu glauben. Dann fang an, den Herrn zu preisen und zu loben. In Hebräer 11, Vers 1, da heißt es, es ist aber der Glaube ein Beharren auf die Überzeugung, dass man hofft, von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch solche haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch den Glauben haben sie erkannt, dass die Weltzeiten durch Gottes Wort bereitet worden sind und so weiter. Und der Glaube ist, dass man in der unsichtbaren Welt sieht, dass es dort entstanden ist, bevor es bei uns entsteht. Der Glaube ist ein Beharren. Zu wissen, Gott hat alles unter Kontrolle. Gott hat das Wetter unter Kontrolle. Gott hat die Löwen unter Kontrolle. Gott hat das Feuer unter Kontrolle. Lies mal, die Bibel ist voll von Berichten, wo Gott alles kontrolliert hat. Wasser kontrolliert hat. Glaube ist mehr als nur eine Substanz. Verstehst du? Gott hat alles unter Kontrolle. Es ist, was mein ganzes Leben erfasst. Ich weiß, er ist Herr. Und das ist, was der Heilige Geist uns sagt. Er ist Herr, er hat alles unter Kontrolle. Oder vergiss den Herrn, verstehst du? Dann ist Jesus nicht dein Herr. Wenn er dein Herr ist, wenn du ihm dein Leben übergeben hast, dann kontrolliert er dein Leben, dann steuert er dein Leben. Übergib ihm dein Steuer. Lass ihn dein Leben lenken und führen. Glaube ist mehr als nur eine Substanz, es ist ein Geschenk, eine Gabe Gottes. Weißt du, es geschieht plötzlich, ich weiß, mein Erlöser lebt. Alles ist möglich durch Gott und mit Gott und für Gott. Ein Christ vertraut dem himmlischen Vater. Das ist die Persönlichkeit, dem ewigen Gott, dem lebendigen Heiland. Er vertraut dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird mich richtig führen. Ich habe den Tröster und ich weiß, der Heilige Geist wird mich warnen, wenn ich Dummheiten mache. Der Heilige Geist wird mich schieben, wenn ich zu langsam bin. Der Heilige Geist steuert mein Leben. Weißt du, wenn du das weißt, der Heilige Geist ist nicht nur ein Spirit oder so irgendwie so ja Gespenst. Der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit. Der Heilige Geist ist der dritte Teil der Gottheit. Eine Persönlichkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die meisten Leute denken nur, der Heilige Geist ist ein Gespenst. Nee, der Heilige Geist ist kein Gespenst. Der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit. Denk an Ananias, als sie gesündigt haben. Warum hast du den Heiligen Geist belogen? Du kannst nur eine Persönlichkeit belügen und nicht einen Geist. Und ihr habt euch an dem Heiligen Geist versündigt und nicht an irgendjemand anders, die Apostel und die Jünger. Nein, es ist eine Persönlichkeit. Der Heilige Geist lehrt, der Heilige Geist tröstet, der Heilige Geist steht einem bei. Auch der Heilige Geist. Weißt du, wir sollen ein Verhältnis zum Heiligen Geist bekommen. Das ist das Verhältnis zur Urmutter. Verstehst du? Den meisten Leuten fehlt dieses Urvertrauen. Die haben ein gestörtes Verhältnis, sie haben sich von der Mutter abgenabelt und jetzt fehlt das, dieser Schutz, diese Geborgenheit. Weißt du, vertraue dem Gott, der sagt, ich bin der Daseinende, der überall Anwesende. Ich bin in dir, ich bin mit dir, ich bin um dir, ich bin unter dir, ich bin neben dir, ich bin ja hinter dir. Ich bin überall, von allen Seiten umgibst du mich. Wenn du das einmal begriffen hast, dann glaubst du, dann weißt du, der Herr schützt mich. Der Christ vertraut dem Gott, der das anfängt und alles vollendet in seinem Leben, der ihm das Wollen und das Vollbringen gibt. Das ist, was der Christ macht. Der Christ weiß, ich lebe nicht von mir, sondern ich lebe aus der Güte und Gnade Gottes, aus seinem Erbarmen. Gott ist es, der mir alles gibt, was ich brauche. Und weil Gott alles unter Kontrolle hat, werde ich mit seiner Hilfe und seiner Gnade mit jeder Situation fertig werden. Und wenn er mich da irgendwo reinführt, er wird mich auch wieder rausführen. Dieser Gott, der das Werk in mir angefangen hat, für den Glauben ist Gott eine Realität. Und diese Realität trägt ihn, führt ihn, leitet ihn. Du musst Vertrauen haben. Deshalb musst du Gott sehr gut kennen. Bei der Besiedlung Amerikas, Go West, also die gingen von Osten da, diese ganzen Wanderer und Aussiedler und so weiter, die Amerika besiedelten, die gingen und es war Winter. Und da muss ein Junge, ein Wanderersgeselle, mit seinem Rucksack bepackt, muss über einen reißenden Strom durchgehen. Und er weiß nicht, ist das Eis dick genug, trägt es, schaffe ich es oder bin ich sicher? Und dann denkt er, ich habe es gelernt, ja, sagt er, robben. Ich robbe übers Wasser, wenn die Fläche größer ist, stürze ich nicht ein. So, und er robbt auf dem Eis, auf der Eisdecke. Und als er so mittendrin auf dem Fluss ist, plötzlich kracht das Eis. Er dreht sich hilflos um und sieht hinter sich ein Pferdefuhrwerk mit Holz beladen, fegt über den Fluss. Und der arme Kerl robbt auf alle vier, um übers Wasser zu kommen, über den Fluss zu kommen. Das ist, weißt du, der Bauer wusste, das Eis ist dick. Da bin ich schon x-mal durchgefahren. Das trägt mich. Aber wenn du das nicht kennst, wenn du nicht weißt, wie treu Gott ist, dass ich mich auf Gott verlassen kann, dann robbst du auf alle vier. Ist auch nicht schlecht. Aber besser ist, und er stand sofort verschämt auf, verstehst du, da war das Robben zu Ende. Und er ging weiter auf das Eis. Er robbt nicht mehr. So viele Christen robben, kriechen auf alle vier. Und das ist kein Glaube, das ist Kleinglaube. Weißt du, der wahre Gläubige, der marschiert. Vom Sieg zu Sieg, der triumphiert, der freut sich. Gott ist mit uns. Wer kann gegen uns sein? Wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Für den Glauben ist Gott eine Realität. Das Eis trägt mich. Hebräer Kapitel 6, Vers 13 und folgende Verse. Kannst du es zu Hause durchlesen in aller Liebe. Gott kann nicht lügen. Das ist, was hier dieser Hebräerbriefschreiber schreibt. Gott kann nicht lügen. Bei ihm nehme ich Zuflucht. Bei ihm finde ich einen starken Trost. Und hier sind zwei große Wahrheiten. Hebräer 6, Vers 18. Gott kann nicht lügen. Das ist das Einzige, was er nicht kann. Was ihm unmöglich ist. Er kann nicht lügen. Was er sagt, das ist oder ist es nicht. Wenn er so sagt. Weißt du, und bei ihm findet meine Seele, mein Geist Zuflucht. Bei Gott. Was ist Glaube? Wie funktioniert der Glaube? Gut, dass du fragst. Glaube ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, ich glaube, ich vertraue. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich vertraue dem Fahrer, der das Auto lenkt und steuert. Ich vertraue dem Schaffner. Wenn du mit deinem Leben selbst zufrieden bist und denkst, ich mache das schon, du wirst scheitern in aller Liebe. Selbstzufriedenheit wird dich zum Scheitern bringen. Du wirst nichts erreichen. Hör auf, selbstzufrieden zu sein. Übergib dein Leben. Leg dein Leben in seine Hand. Meine Bibel sagt, und niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Das ist, glaube ich. Ich bin entschieden. Ich habe mein Leben Jesus übergeben. So, und ich werde durchkommen. Gott hat alles unter Kontrolle. Wir schaffen's. Wir beide. Weißt du, und dann kann Gott dich führen. Dann kann Gott dich leiten. Dann bist du, glücklich, zufrieden. Aber wenn du aus dir selbst etwas machst, Selbstzufriedenheit. Weißt du, es ist so wichtig, dass du mit dir selber arbeitest. Aber manche Christen fallen in ein Extrem. Weißt du, die gehen von Extrem zu Extrem. Das ist das Schlimme bei Christen. entweder so oder so. Falsche Selbstzufriedenheit. Ich bin ganz satt und bedarf nichts. Ich habe schon den Heiligen Geist. Ich bin getauft. Ich bin das und ich bin das, das und so weiter. Vergiss es. Gott will was Neues, dass du was Neues lernst. Hör auf mit Selbstzufriedenheit. Hör auf zu robben. Fang an, umzusehen. Wie machen die anderen? Du mit der Peitsche und jagen dann mit Holz beladen über den Fluss. Gott will, dass du was Neues entdeckst. Das ist Glaube. Dass du neue Schritte tust. Dass du diese ausgefahrenen Gleise verlässt. So viele Christen fahren ausgefahrene Gleise. Mein Großvater, Urgroßvater, alle waren schon so und jetzt bin ich auch so. Bist du zufrieden mit dem Status quo? Willst du weiterkommen? Willst du eine höhere Ebene erreichen? Das sind, wie funktioniert mein Glaube? Weißt du, du musst einfach mit Gott Wege gehen, die bis jetzt für dich unvorstellbar sind. Unvorstellbar. Wie funktioniert der Glaube? Du musst Hunger haben nach Gott, nach göttlicher Realitäten, nach seiner Nähe, nach seiner Fülle. Herr, ich will dich sehen, wie du wirklich bist. Ich glaube, wir haben Gott noch gar nicht richtig erkannt, wie er wirklich ist. Der Glaubende ist bereit, mit nichts anzufangen, neue Wege zu gehen. Und er ist bereit, Schwierigkeiten ins Auge zu gucken, sich damit auseinanderzusetzen. Weißt du, der macht aus den Problemen Projekte. Das ist der Glaubende. Der sagt, na gut, das Problem ist da, jetzt werden wir eine Lösung finden. Und in jedem Problem ist eine Antwort enthalten. In jeder Frage ist die Antwort enthalten. Gläubige Menschen sind bereit. Und unsere lieben Amerikaner, Gott segne sie. Weißt du, das sind viele, die haben als Tellerwäsche angefangen. Mit ihren Händen, die haben nichts gehabt. Die Geschichte ist voll. Sie waren bereit, in eine Baracke zu hausen. Weißt du, sie waren bereit, klein anzufangen. Und das, die Frage, so ist Glaube. Glaube kommt nicht ganz groß mit Glanz und Gloria. Als Tellerwäscher, als Kloputzer, als was weiß ich sonst noch, ganz gering. Und das ist ein Senfkorn versetzt Berge. Das ist wie ein Senfkorn, was gar nichts ist, was so gerade unter den Nagel geht. Wenn du das gebrauchst, was du hast und eine Entscheidung triffst und bei dieser Entscheidung bleibst, wir haben jetzt diese Tage auch über Entscheidung gesprochen, bleib bei deiner Entscheidung, lass dich nicht abbringen. Ich will Millionär werden. Wie wird man ein Millionär? Da gibt es Bücher, verstehst du? Du musst versessen sein, du musst das Ziel vor Augen haben und du darfst dich durch nichts und gar nichts abbringen von diesem Ziel. Du wirst es schaffen. Klingt komisch, nach deinem Glauben soll es geschehen. Auch hier. Auch im Irdischen. Weißt du, wir denken manchmal nur mit himmlischen Regionen. Nein, der Glaube funktioniert auch im Irdischen, auch im Materiellen, auch im Sichtbaren. Nach deinem Glauben soll es geschehen. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Jeden Tag, fang jeden Tag ganz neu an. Wie funktioniert der Glaube? Jeden Tag, wenn du aufstehst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und fröhlich sein. Und wir machen heute wieder da, wo wir gestern aufgehört haben. Und alles im Leben wird in Salamitechnik erreicht und erarbeitet. Immer so in Scheibchenweise. Und jeder Tag hat seine eigene Plage. Jeder Tag. Ich mache einfach weiter. Ich entscheide, bin entschieden, jeden Tag weiterzumachen, nicht aufzuhören. Jeden Morgen schaue ich über den Rand, schaue nicht nach dem Wetterbericht oder wie das Wetter ist. Weißt du, es gibt schlechtes Wetter und gutes Wetter. Aber wenn du nach dem Wind immer schaust, in der Bibel steht, wer nach dem Wind achtet, der wird nie sehen und auch nie ernten. Fang an, in kleinen Schritten weiterzugehen. Das ist es. Versuch nicht, da 7 Meilen-Schritte zu machen. Das schaffst du sowieso nicht. Aber fang in kleinen Schritten. Ich will heute mal für 10 Euro glauben. Und nächste Woche für 100 Euro. Und übernächste Woche für 1000 Euro. Verstehst du? Fang an, in kleinen Schritten. Ich will das nur zeigen, wie man es macht. Muss auch ganz was anderes sein. Dein Leben ist eine unbeschriebene Geschichte. Und Gott möchte in deinem Leben wieder neue Dinge hineinschreiben, eine neue Biografie dir schenken. Weißt du, dein Leben sollte neu beschriftet werden und dann ein Ganzes werden. Aber der Herr muss seine Hand mit im Spiel haben und setzt nicht überall Grenzen. Das geht nicht. Das ist nicht für uns möglich. Wenn du dich begrenzt, begrenzt du Gott. Hör auf, Gott zu begrenzen in deinem Leben. Lebe in und nach den Prinzipien Gottes, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und dann heißt es, und es wird euch alles zufallen. Das wird euch alles zufallen. Und wenn du nicht nach dem Reich Gottes trachtest, kommst du leicht von der Spur ab. Vom Weg. In Lukas Kapitel 4, Vers 1 bis 21, ich lese nicht, aber ich möchte als Hausaufgabe geben. Da heißt es, der Heilige Geist ist auf Jesus gewesen, er hat mich gesalbt, sagt Jesus, damit ich den Willen Gottes erfülle, den Armen das Evangelium verkündige, Kranke heile, zerbrochene Menschen wieder aufrichte, Gefangenen befreie, Blinde sehend machen und die Zerschlagenen die Freiheit bringen. Der Geist des Herrn, der Heilige Geist ist es, was aus dir einen gläubigen Menschen macht. Einen Menschen, der so lebt, wie Gott haben möchte. Der Geist des Herrn ist auf mir. Ohne den Heiligen Geist funktionierst du nicht. Der Heilige Geist ist oder Glaube ist ein Werk des Heiligen Geistes. Mach weiter. Weißt du, der Heilige Geist zeigt dir, was du tun sollst und wie du das schaffst. Gott schickt uns Menschen in unsere Umgebung und das habe ich in meinem Dienst erlebt in den letzten 25 Jahren, 26 Jahren, wo ich hier in Berlin bin. So lange bin ich schon in Berlin, ich wollte nur bis zur Olympiade hier bleiben. Aber inzwischen gab es keine Olympiade, da bin ich also trotzdem geblieben. Weißt du, Gott hat uns kranke Menschen, kaputte Menschen in die Gemeinde geschickt, als wir anfingen, für Gott zu arbeiten. Weißt du, was da passierte? Da kommt ein Bruder aus Süddeutschland und sagt, der Herr zeigt mir, Bruder, mal du das, dir wird es zugehen wie dem David. Die Mannschaft Davids, das waren die mit dem König nicht einverstanden waren, die Schulden haben, die Probleme haben, das waren die besten Helden nachher vom David, verstehst du? Und so wird Gott auch dein Werk bauen. Habe ich gesagt, liebe Gott, oh, kannst nicht was Besseres mir zusagen und versprechen, aber so war es, so war es. Kranke, kaputte Menschen mit familiären Problemen, mit schlechten Einkommen, arbeitslos womöglich oder Gemeinde geschädigt, welche Syndrome sie auch hatten. Weißt du? Oder dann kamen die Flüchtlinge massenweise durch unsere Gemeinde, sind in Kreuzberg über 1000, in einem Jahr über 1000 Flüchtlinge durchgegangen, die wir beherbergt haben, denen wir Papiere besorgt haben und. Wir haben so viele Tausend von Flüchtlingen geholfen, vor allem Rumänien und aus dem Osten. Flüchtlinge, die dann über die Mauer gesprungen sind, die habe ich bei mir zu Hause übernachten lassen, verstehst du, und dann weiter verfrachtet nach Schweden geschickt. Weißt du, das war unser Dienst. Weißt du, ich bin mir ein geistlicher Krankenpfleger vorgekommen. Geistlicher Krankenpfleger. Aber weißt du, das ist, wie der Glaube aktiv wird, wie du herausgefordert wirst. Plötzlich stehen vor Flüchtlinge. Ich bin da beim Metro, kaufe was ein und dann sehe ich so Sonderposten, Schlafsäcke und Liege und Luftmatratzen. Ja, dann sagt meine Frau, ja, das wäre gut für den Urlaub, aber ich kaufe gleich eine ganze Menge und kaufe sie mit, aber so viel brauchen wir gar nicht. Dann habe ich gesagt, weiß ich auch nicht, aber ich kaufe das einfach. Und dann kommt ein Bruder Bese, der hat sich am Tag vertan, dann bringt er Torte, eine große Torte und er dachte jetzt, es war Frauennachmittag oder was da wäre, wollte dann spendieren, aber das war nicht. Am Abend klingelt es an meiner Tür, Leute mit einem Zettel, es sind etwa 7, 8 Leute aus Moskau. Sagt, wohnt hier Pastor Matutis? Habe ich gesagt, ja. Und was geht es? Wir sind aus der Gemeinde in Moskau, Pfingstgemeinde, Gläubige. Und wir sind hier, könnten wir heute Nacht bei dir schlafen? Ich war so froh, dass ich die Luftmatratzen hatte und die Schlafsäcke hatte. Unsere Wohnung wurde dann Lazarett und so weiter. Aber weißt du, was da passiert ist? Da ist noch viel mehr passiert. Das sind meine Freunde geworden in Moskau und die Geschwister. Und der Kuchen. Meine Frau hat dann morgens, wir haben weil nichts im Haus gehabt haben, meine Frau hat dann diese Torte da serviert. Da dachten die Geschwister, wir leben nur mit Kuchen, verstehst du, sondern schon morgens frühstücken wir Kuchen. Das hat ihnen geschmeckt, in aller Liebe. Und dann habe ich einen Gottesdienst anberaumt, obwohl wir keinen Gottesdienst an diesem Tag haben. Und wir hatten einen Gottesdienst, schnell Leute angerufen, wer kommen kann, wer soll kommen. Wir haben Geschwister aus Moskau und wir werden hier einen tollen Gottesdienst haben. Kommt her. Und dann sehe ich, weil als die Brüder knien, die ganzen Schuhe sind kaputt. Und dann gehen wir zum Deichmann hier, um die Ecke, damals war es noch Deichmann hier. Und der Deichmann war so freundlich und hat für jeden dieser Brüder Schuhe geschenkt und Schuhe gegeben. Verstehst du, wir waren dann eingedeckt, dann haben wir Opfer aufgenommen. Und weißt du, was dann passiert? Dann weint der Bruder, dem ich das Opfer nachher gebe. Dann sagt der Bruder, Matutis, du weinst nicht, unser Schicksal, unser Benzin hat bis hierher gereicht. Wir wären nie und nimmer nach Moskau gekommen. Verstehst du, die Leute, wo sie da waren in Paderborn, die haben ihnen kein Benzingeld gegeben, weißt du, ja, selbstverständlich, die waren da und bis hier hat gereicht. Und wir kennen uns gar nicht. Weißt du, im Volk Gottes ist es so, da kennst du gar nicht. Aber da wirst du plötzlich herausgefordert. Das ist Glaube. Glaube in Aktion. Und dann lese ich eines Tages in der Zeitung, nur das, wie wir zu unserer Ausländerarbeit oder Flüchtlingsarbeit kamen, da lese ich in der Zeitung, die Mauer war alles noch da, lese in der Zeitung im Lichtenberger Bahnhof, da sind Tausende, 15.000, 20.000 Rumänen, die liegen da und pennen da. Ich denke, na das geht, es sieht bunt, hier könnte man missionieren. Habe ich noch 25 D-Mark bezahlt, Tauschgeld, damit ich hier rüberkomme. Und dann habe ich einen Bruder mitgenommen, der Rumänisch kannte. Habe ich gesagt, schreib mal, geh schnell zum Papierladen, schreib hier Jesus Christus gestern, heute und derselbe bis in alle Ewigkeit. Und dann unsere Adresse. Und dann frage ich die Polizisten, darf ich das hier aufkleben? Ja, machen Sie, was Sie wollen. Das sind alles Flüchtlinge. Wir sind froh, wenn die irgendwann mal weg sind. Und dann klebe ich auf. Ich bin noch nicht zu Hause. Stehen schon Dutzend Flüchtlinge vor der Versammlung in der Friedrichstraße. Und so fing unser Missionsarbeit unter den Flüchtlingen. Da habe ich manche Monate gehabt, bis zu 50 Täuflinge pro Monat. Verstehst du, sie haben sich bekehrt, die haben Jesus angenommen und die Sache ging weiter. Gewiss. Das ist wie Gott provoziert, herausfordert, wie Gott uns Arbeit gibt. So, diese Leute, das haben wir erlebt, wie Gott weitergebaut hat, sein Reich. Und ich bin begeistert von Gott. Ich bin begeistert von Gott. Der Dienst für Gott ist nie bequem. Das ist nicht bequem. Wem sagst du das? Weißt du, Gott zu dienen ist nicht einfach, aber der Heilige Geist gibt uns Kraft und Gnade und die Mittel und die Ideen, da stehe ich da, da denke ich, diese Leute, das sind bestimmt gläubige Menschen. Verstehst du? Und dann haben wir nur hingeschrieben, Pentekostale, die wissen ja, die Pfingstbewegung ist die größte Bewegung in Rumänien und die sind alle rübergelaufen. Die sind rübergelaufen. Und dann, wenn ich jetzt heute nach Bukarest fahre, dann grüßen sie mich von überall. Weißt du, die Leute, Pastor Matudis, weißt du, das sind meine Freunde geworden. Aber die kamen raus. Gewiss, ich bin betrogen worden auch. Auch das gehört auch dazu, ausgenutzt und belogen. Weißt du, wenn du Gott dienst, kommst du mit Gott und Gottes Menschen und Teufelmenschen zusammen, die dann einen ausnutzen. Gott mit uns. Verstehst du? Das ist der Dienst, den wir im Glauben gemacht haben. Und wir wollen weitermachen und wir machen weiter. Glaube wächst durch Kämpfe, durch Widerstände, durch Anfechtungen, durch Glaubensprüfungen. Glaube wächst sogar durch Scheitern. Da läuft das nicht mehr. Und jetzt muss man was anderes machen. Jetzt muss man weiterziehen. So, der Glaube wächst durch das Hören auf das Wort. Weißt du, einfach, dass man sich auf Gott verlässt und sieht, Jesus geht uns voran. Jesus ist, der uns führt. Und deshalb, wir brauchen keine großen Dinge, wir brauchen nur Jesus. Wir brauchen nur Jesus, der uns führt und leitet, der uns vorangeht. So, Gott will dich anrühren und ein paar Wahrheiten, wie Gott funktioniert, wie der Glaube funktioniert. Wenn du krank bist, ich gebe dir einen Ratschlag, suche Gott zuerst. Suche Gott zuerst und dann erst zum Arzt und zu Medikamente und was weiß ich, alles andere. Aber suche Gott zuerst. Das ist so wichtig. Frag Gott, Herr, was ist falsch in meinem Leben gewesen? Was muss ich tun? Soll ich das und soll ich jenes? Suche Gott zuerst. Deshalb trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch solches zufallen. Gott will in unserem Leben die Kontrolle behalten. Er will uns helfen. Aber er möchte zuerst gefragt werden. Und ich bin überzeugt, der liebe Gott wird dich nicht heilen. Er wird sagen, hier, da drüben in der Ecke ist ein großer, guter Professor. Der macht es spielend und einfach, verstehst? Da musst du nicht groß, verstehst du? Der schickt dich rüber oder er zeigt, plötzlich ruft dich jemand an und sagt, du hör mal, ich habe das und das Problem mal gehabt und ich bin durch die Gnade Gottes auf das und jenes Medikament gekommen. Wir verachten die Ärzte nicht, aber unser Hauptarzt, unser Boss ist Jesus Christus. Das ist so wichtig, dass wir das in unserem Leben haben und in unserem Leben ist, dass er unser Leben kontrolliert. Und alles, was nicht aus der Kontrolle Gottes geschieht und kommt, wo Gott uns keine Anweisung gibt, wo Gott uns keinen Befehl erteilt, wo wir nicht seine Anordnung bekommen, wo wir nicht von ihm geführt und geleitet werden, das ist Sünde. Wir müssen immer vom Herrn als erstes geführt werden. Der Herr muss uns den Schubs geben, so anstupsen. Das muss der Herr machen. Alles andere ist dann ungehorsam. Hör auf den Herrn. Und unsere Botschaft ist ganz einfach, was wir hier verkündigen. Gott liebt dich. Das ist so einfach. Gott will dir helfen. Er hat einen Plan für dein Leben. Und du weißt oft nicht, was für einen Plan Gott hat. Du weißt gar nicht. Gott hat einen Plan, um dich zu befreien, dich wiederherzustellen, dich freizusetzen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Du musst auf ihn hören. Wie er das macht, das ist sein Problem. Der Glaube funktioniert, wenn wir anfangen, nach seinem Gesetz zu leben. Der Glaube funktioniert, wenn wir auf die Stunde Gottes warten. Nicht schon losrennen und sagen, jetzt, Nein, du musst warten, wo er dir grünes Licht gibt. Sonst rennst du in dein Unglück. Weißt du, Petrus und Johannes, die sind schon mit Jesus dort gewesen, an der schönen Tempeltür, und da saß der Bettler und so weiter. Jesus hat sogar den Bettler gesehen, denn der saß schon 38 Jahre dort. Und Petrus und Johannes haben schon ein paar Mal gesehen, ein paar Jahre sind sie immer vorbei, wenn sie zum Tempel gingen, zum Beten, saßen da. Haben sie nicht geheilt. Aber erst plötzlich spürte er. Jesus hat ihn nicht geheilt. Jesus ist dreimal dort vorbeigegangen, als er den Tempel reinigte. Er ist an dieser Tür vorbei. Jesus hat ihn nicht geheilt. Und Johannes und Petrus haben sie auch nicht geheilt. Aber dann kam die Stunde Gottes. Geschwister, mir ist so groß, dass wir auf die Stunde Gottes achten. Jetzt! Als er die anquatschte, eine milde Spende für einen armen Bettler. Dann sagt Petrus, Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir dir. Steh auf, spring hoch im Namen Jesu. Weißt du, wir müssen den Eindruck haben, jetzt ist es die Zeit. Sonst bauen wir Mist, machen Fehler, machen die Leute kränker, als sie sind, verstehst du, und verrückter, als sie sind. Es ist so wichtig, auf die Stunde Gottes zu achten. Weißt du, und die Zeit, unser Leben und das Leben auch anderer Menschen liegt in Gottes Händen. Und wir müssen mit Gott mitgehen und lernen, wie arbeitet der liebe Gott. Auf Anweisung des Geistes. Weißt du, auch der Petrus hat echt gelernt, auf Gott zu hören. Weißt du, da sitzt er da und die Schwester brutzelt da oben in Joppe und so weiter und hat eine Vision und versteht die Vision nicht. Ich habe noch nie etwas Unreines angerührt, lieber Gott, verschone mich mit diesen dummen Gedanken. Satan hinter mir! Aber diese Vision war nicht vom Teufel. Als er noch so sitzt und drüber nachdenkt, was war denn das eigentlich, was ich da geschaut habe, lauter unreine Tiere, schlachte und iss. Da klingelt, da kommen zwei Soldaten. Wohnt hier ein Simon Petrus, nicht um zu verhaften. Nein, unser Herr, unser General hat eine Vision gehabt, ein Engel ist ihm erschienen. Hol dir den Petrus von Joppe. Verstehst? Du siehst, wie Gott arbeitet. Just in time. Der eine bekommt das und der andere bekommt die Anweisung. Und jetzt treffen sie sich irgendwo in der Mitte. Weißt du, und sie gehorchen den Anweisungen Gottes. Stell dir mal vor, einer hätte nicht gehorcht. Da wäre nichts passiert. Und so wichtig, dass der dem geholfen werden muss, die Anweisung geschieht. Und der helfen soll, auch eine Anweisung von Gott bekommt. Unser Glaube muss funktionieren. Und zwar, indem wir Gott hören. Und zwar richtig. Wir müssen uns dann Gott überlassen, wie das geht. Dann geht Petrus hin und sagt, lieber Cornelius, was ist dein Problem? Ja, der Engel ist mir erschienen, der Engel hat gesagt, ich soll dich rufen. Und dann erfahre ich die Wahrheit, sagt der Petrus, dass Gott die Menschen nicht ansieht, sondern nur das Herz anguckt. Ob er Heide ist oder Römer ist, ob er Soldat ist, ob er in Uniform ist oder, was weiß ich, im Nachthemd. Spielt keine Rolle. Das Äußere spielt bei Gott absolut keine Rolle. Gott sieht das Herz an. Und während er predigte, Gott handelt nicht nach einer Schablone, während er predigte, fiel der Heilige Geist und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann sagt Petrus, was hindert, dass ich die Leute taufe? Versteht? Eigentlich biblisch wäre zuerst getauft und dann der Heilige Geist. Die Taufe im Heiligen Geist. Aber der liebe Gott kümmert sich da gar nicht groß über Schablonen, Schemen und Rituale. Da überspringt er. Und die können wir immer noch da auf Wasser haben wir noch genug da. Ja. Wir müssen begreifen, die Anweisung Gottes richtig und uns überzeugen, ist das richtig? Ich denke nur die Geschichte vom Gideon noch ganz schnell. Weißt du, der Gideon hat von Gott eine Anweisung bekommen, du sollst Israel befreien, du sollst helfen. Aber wir sind die Kleinsten, die Ärmsten, wir haben nicht so viele Leute. Und er überzeugt sich, er prüft, der Glaube muss getestet werden. Mit mehreren Zeugen, verstehst du, er legt den Teppich so hin und sagt, wenn überall Tau ist und nicht da unten, dann ist es wahr von Gott und umgekehrt wieder. Das kann auch der Teufel danach helfen und was weiß ich. Ich glaube nicht alles. Dann geht er in das Lager der Feinde, der Midianiter und dann hört er in dem Zelt die Reden, du, heute Nacht haben wir einen Traum gehabt von dem Mühlstein Gideons, der erschlägt uns alle. Dann sagt er, das ist es. Weißt du, eine Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Das ist, wie Glaube funktioniert. Weißt du, du kannst nicht jeden Unsinn und jeden Unfug glauben. Vielleicht hast du zu viel Erbsen gegessen und dann träumst du zu gut in der Nacht, verstehst du? Das ist nicht eine Garantie, das ist vom Herrn. Du musst testen. Verstehst du? Und auch wenn jemand jetzt zu dir kommt und dir etwas sagt und du glaubst, das ist richtig, du musst auch das noch prüfen, ist das wirklich richtig? Weißt du, wir müssen durch das Wort Gottes prüfen, wir müssen andere Leute fragen, was denkst du darüber, wir müssen uns selbst fragen, was soll das alles überhaupt, und wir sollen dann, was weiß ich, den Heiligen Geist fragen, Herr, und wenn du es absolut willst, dann zeig es mir. Zeig es mir. Und dann, die Mittel müssen auch da sein. Die Möglichkeiten müssen da sein. Das sind so viele Faktoren, die nötig sind, um den Willen Gottes herauszukriegen. Und dieser Gideon hat sich überzeugt. Deshalb, Jesus sagt noch einmal hier, Markus Kapitel 11, Vers 22, und er hob seine Augen auf und sprach, hab Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spreche, hebe dich weg und versink ins Meer, und in seinem Herzen zweifelt er nicht. In seinem Herzen, nicht in seinem Kopf. In seinem Herzen. Und er zweifelt nicht. Hier steht's bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir drin steht. Und in seinem Herzen zweifelt nicht, sondern glaubt das, was er sagt. Weißt du, bei uns muss eine Übereinstimmung sein zwischen dem Glauben und dem Sprechen. Denn der Glaube kommt aus dem Herzen, nicht aus dem Kopf. Verstehst du, aus dem Herzen? Und dein Mund spricht es aus, was du glaubst. Wenn in deiner Rede keine Harmonie ist, weißt du, aus einem Brunnen, schreibt Jakobus, kann nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen. Dein Glaube muss übereinstimmen mit dem, was du sprichst. Und was du sprichst, muss mit dem Herzen übereinstimmen. Und dann heißt es hier weiter, und was er sagt, dann wird es geschehen. Und es wird ihm zuteil werden. Weißt du, wir mögen diese Verse, wenn jemand zu diesem Berge spreche. Aber das musst du lernen, zu deinem Problem zu sprechen. So viele Leute beten und sagen, lieber Gott, hilf, ich habe meine Not. Nein, du musst zu deinem Berg sagen, im Namen des allmächtigen Gottes sage ich dir, heb dich weg. Deine Probleme sind deine Berge. Fang an, im Kleinen irgendwo. Fang an zuerst mal mit den Fliegen und Mücken zu kämpfen. Wenn du das schaffst, dann segne Gott dich und so weiter. Gib es, weißt du, in deinem Leben gibt es genug Berge, genug Baustellen. Verstehst du, arbeite an deine Baustellen. Gott hört dein Gebet. Weißt du, fang an, wirklich in Übereinstimmung, im Einklang zu beten, in Harmonie zu beten, ganz schnell noch. Weißt du, deine Hindernisse in deiner Seele müssen zuerst beseitigt werden. Denn zwischen dem Herzen und dem Munde, da sind manchmal riesige Welten, Blockaden, die müssen beseitigt werden. Ich will ganz schnell nur eine Blockade nehmen. Es gibt mehrere, aber nur eine. Wenn wir nicht vergeben, Markus 11, Vers 25. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt. Denn auch euer Vater im Himmel wird euch eure Fehler vergeben. Weißt du, wenn wir nicht vergeben, können wir plärren, können wir betteln, können wir fasten, können wir beten, können wir machen, was wir wollen. Ist alles umsonst, wenn wir nicht vergeben. Wenn du nicht vergibst, und pass auf, wem musst du am meisten vergeben? Deinem Partner, deiner Partnerin. Verstehst du? Die kennst du so gut. Deinem Partner und deinem Partnerin, deinem Ex-Partner oder Partnerin, denen musst du vergeben. Und die Frage ist, hast du schon vergeben? Deinen Kindern musst du vergeben. Weißt du, die Vergebung passiert in der Familie, nicht groß in der Gemeinde, in der Familie. Deinen Eltern musst du vergeben. Deinem Pastor, weil er nicht alles macht, was du sagst. Deinen Geschwistern, leiblichen Geschwistern, geistlichen Geschwistern, deinen Kollegen, deinen Nachbarn. Wenn du da anfängst zu vergeben. Erlos Stegen, ein Freund von mir aus Südafrika, aus dem Zululand, war in der Gemeinde und hat mir erzählt, wie Gott ihn geführt hat, wie die Erweckung dort ins Zululand kam. Erlos Stegen liegt im Sterben. Und er versammelt seine Leute und seine Familie. Er geht jetzt zum Heilen. Weißt du, er hat Frieden mit Gott. Als Pastor. Weißt du, er hat Frieden mit Gott. Er geht zum Heilen. Und plötzlich spricht der Heilige Geist zum Erlo und sagt, Erlo, du kannst gar nicht zu mir kommen. Und sagt, Erlo ist entsetzt und sagt, wieso kann ich nicht zu dir kommen? Und da zeigt der Herr ihm etwa 150 Leute, die stehen um ihn herum. Leute aus seiner Gemeinde, denen mit denen er Krieg hatte, Auseinandersetzung hatte, Spannungen hatte, Stress hatte, Ärger hatte und was weiß ich alles. Du, dann sagte, diese Leute stehen gegen dich. Du kannst nicht zu mir kommen. Und dann hat er seine Frau schnell oder jemand von seiner Familie gesagt, schreib schnell die Namen, die ich euch sage. Da hat die Leute erkannt. Und dann hat er alle angeschrieben und er war krank. Und er sagte, ich werde jetzt sterben, aber ich möchte mit euch Frieden machen. Bruder sowieso, Schwester sowieso, Pastor sowieso, Kollege sowieso. Verstehst? Und weißt du, was da passiert ist? Die kamen, die weinten in seinem Sterbezimmer und dort brach Erweckung aus. Erweckung kommt, wenn wir Menschen vergeben. Wenn wir ihre Sünden behalten können, die nicht in den Himmel gehen und du auch nicht. Deshalb ist so wichtig, ohne Vergebung kannst du nicht glauben. Kannst du gar nicht zu Gott kommen. Der Heilige Geist wirkt nicht, wenn nicht Vergebung ist. Und diese Erweckung in den Zulus war eine gewaltige Erweckung. Ich weiß nicht, ob wir Bücher auf dem Büchertisch haben, aber früher gab es noch einige Bücher, schon eine Weile her, schon bestimmt 30 Jahre her. So, aber weißt du, Gott hat gewirkt, wenn wir vergeben. Die Dinge in der Apostelgeschichte werden sich wiederholen und es werden, die Dinge werden wieder funktionieren, wenn wir vergeben. Vergib, bevor du schlafen gehst, bevor die Sonne untergeht. Nimm den Ärger nicht ins Bett. Du wunderst dich nachher, wo kommen meine Magenschmerzen und wo kommen die Herzattacken, der hohe Blutdruck und wo kommt das und wo kommt das. Nimm diese Dinge nicht ins Bett. Und lass dich nicht nachts auffressen von diesen Dämonen, diesen Zorngeister. Pass auf, ich zeig's dir. Verstehst du? Und dann schreibst du Briefe. Du wirst am Morgen, wenn du wieder aufwachst, du wirst wieder ärgerlich und bitter sein. Wenn du willst, dass der Segen Gottes ungehindert in deinem Leben fließt und alles flüssig ist, dann vergib. Dann vergib deinen Schuldigern und dann wird Gott dich vergeben. Und dann wird der Segen fließen. Dann werden deine Gebete nicht verhindert. Dein Glaube wird wachsen, dein Glaube wird sich entwickeln. Du wirst Wunder über Wunder erleben. Wie funktioniert mein Glaube? Ein paar Gedanken, ich könnte noch einige Themen weiter anschneiden. Aber lass uns aufstehen und lass uns sagen, lieber Gott, zeig uns, was ist die Wahrheit? Und die Wahrheit macht uns frei. Ich kann dir nicht sagen, mach das, mach das, mach das. Das muss der Heilige Geist jedem ganz individuell zeigen. Mir zeigt es und mir sagt es mir auf seine Art, wie ich das verstehe. Er sagt auch dir auf deine Art, wie du es verstehst. Deshalb höre, was der Geist zu sagen hat. Höre, was der Geist dir zu sagen hat. Jeder Einzelne muss für sich selber hören. Ich kann, weißt du, du kannst nicht herkommen und kannst sagen, hast gehört, was der Pastor gesagt hat? Weißt du, und wenn du sagst, hast es gehört, drei Finger zeigen auf dich zurück. Das ist dein Problem. Dein Problem. Wir stehen auf und beten Gott an. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist, dass du uns lehrst, die Wahrheit zu erkennen und die Wahrheit macht uns frei. Herr, wir wollen Glauben lernen, wir wollen sehen, wie der Glaube bei uns funktioniert, in unserem Kiez, in unserer Umgebung, in unserer Familie. Denn du hast gesagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Herr, und ich will diese Wunde hier in unseren Familien sehen, ich will in unserer Gemeinde, in unserer Stadt sehen. Herr, wie Menschen verändert werden durch die Gnade Gottes, durch die Liebe Gottes, durch die Kraft Gottes. Herr, ich danke dir für alles, was wir aus deiner Hand nehmen dürfen. Herr, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Halleluja, Halleluja, du bist ein guter Gott. Segne alle, die dein Wort hören und noch hören werden. Halleluja, segne all die Hörer jetzt, Vater, in Jesu Namen. Amen.